Paul's Guitar Cast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
Alright, ich muss immer den Namen eines Gitarrenpodcasts sagen. Ich weiß nicht, warum, es hat sich so eingebürgert.
Podcast. Ja, mach doch, zier dich nicht, Mann.
Mich nervt, ich will es eigentlich nicht sagen, weil die Leute wissen ja, dass das Paul's Guitarcast ist oder einfach euer Gitarrenpodcast. Letzte Woche aus Berlin mit dem Ace. Richtig gute Folge, nochmal ganz liebe Grüße. Und diese Woche, genau, wieder in der Heimatstadt, in Essen-Werden. Und ich freue mich richtig, ich rede jetzt gar nicht lange rum, dass ich bei Thorsten Sven Lietz sein darf. Und zwar Zupfinstrumentenmacher-Meister.
Hallo,
ja, schön. Ja, so, ne, muss man ja sagen.
Willkommen in der Werkstatt.
Danke, Thorsten. Ich freue mich ultra, so, weil ich ja, als ich den Podcast ja angefangen habe, war schon immer klar, ich muss auf jeden Fall eine Folge mit Thorsten machen. Das war mir immer.
Weiß ich auch, seit ich weiß, dass es das gibt, dass du sowas machst.
Kommst du nicht drum rum.
So, genau.
Ne, und wir, also bevor wir jetzt natürlich gleich dich so ein bisschen vorstellen, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen, ein paar Jahre. Und ich habe das ja in den ein oder anderen Folgen gesagt, du hast das ja gerade auch schon gesagt, in der Folge mit Boris zum Beispiel, liebe Grüße, wirst du die Folge auch anhören.
Genau, liebe Grüße, Boris.
Genau, dass wir in den höchsten Tönen mal von dir gesprochen haben und ich halt, ja, was soll ich sagen, so, ne? Und ich habe ja von dir ultra viel gelernt, schon.
Also, so. Ich erinnere mich.
Genau, so, ne? Ja. Wenn es um Fundierung geht oder whatever.
Genau.
Damit haben wir angefangen. Genau.
Sonst erstmal einen Fretjob machen, dann die erste Neubundierung.
Genau, so.
Ne? Während Volker in der Ecke saß und zugeguckt
original.
Hat.
Original. Und der von Weitem gesagt hat, so, das sieht aber nicht so gut aus. Und ich so, danke. So, ja, genau, das war, boah, ich weiß gar nicht, das ist schon fast, ja, so 2012, 2013. Also ist schon mal her.
Keine Ahnung mehr, ganz ehrlich.
Aber schon lange her. Aber egal, deswegen, wir kennen es ja schon. Und,
Wobei das natürlich auch über die Musikshop Axel Connection gelaufen ist damals. Ne, so Boris hat sich hier Knowledge abgeholt. Du warst hier und ich glaube, der Markus war einer meiner ersten Western-Gitarrenkunden. Dominik auch.
Ja.
Ne, so mit seiner Triple O in ganz Malagoni.
Ja, okay. Ja, wo du hinten, glaube ich, hast du nicht irgendwie so einen Drachen noch drauf gemacht?
Nee, die drei Kraniche vom Hagakura.
Okay. Das eine der frühen Thorsten Lietz-Gitarren gemacht.
Genau. Ne?
Ja.
So. Da steht auch wirklich noch Thorsten Lietz oben drauf.
Ja.
Inzwischen ist ja TSL.
Ja.
Also Thorsten Sven Dietz.
Ja.
Ja, irgendwann, ich meine, alle Gitarrenbauer, ne, so Orville H. Gibson, Chris J. Knutson, Leo Clarence Fender, so Paul Stimmt. Reed Smith.
Stimmt,
das ist Thorsten Sven Dietz, also da reihe ich mich gerne ein.
Natürlich reißt du dich da ein, so und. Du hast ja gerade schon gesagt, das ist ja auch alles so die große Musikshop Axel Connection. Mhm. Und da habe ich mich natürlich dann auch eingereiht, ne? Weil du hast ja auch mal ein Jahr oder was oder zwei im Shop mal gearbeitet.
Ich war zwei Tage die Woche eigentlich ursprünglich mal da, aber frag mich nicht, wann das angefangen hat. Und ich habe dann aufgehört, im Laden zu arbeiten, als ich meine Gesellenprüfung gemacht hatte damals. Das war 2001,
Okay, also ist ja kurz 20 Jahre her.
Das ist 20 Jahre her jetzt, ja.
Da haben wir uns knapp verpasst. Ich bin ja, ich glaube, erst so, übrigens, ach, sowas wollte ich sagen, das ist, falls ihr das natürlich im Hintergrund hört, das ist der... Der
ratternde Luftentfeuchter.
Genau, richtig, weil hier viele Tonhölzer sind und
auch halt eine gewisse Temperatur, Luftfeuchtigkeit hier zum Bauen. Und wenn es draußen regnet, inzwischen geht es schon wieder, aber der Sommer dieses Jahr war echt nicht wirklich gut.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, genau, muss ja so ein bisschen, also es muss ja ein Level hier natürlich sein,
verstehe ich voll. Also pass auf, wir fangen mal chronologisch so ein bisschen an, weil das ist ja. Also ich finde es halt geil, weil die Leute sagen ja umgangssprachlich immer Gitarrenbauer, was ja erstmal nicht so richtig stimmt, ist ja der Zupfinstrumentenmacher. Gitarrenbauer ist ja immer so das, was man so salopp sagt. Der klassische
Begriff. Ja, Gitarrenbauer ist keine geschützte Berufsbezeichnung.
Genau, also ich dürfte mich auch so nennen.
Ja, natürlich darfst du dich so nennen. Jeder, der mal einen Rockinger-Bausatz oder sowas zusammengeschraubt hat, ist ein Gitarrenbauer eigentlich. Warum nicht?
Ja, natürlich. Ja, so, das, ja, aber...
Der erste, glaube ich, der dann Gitarrenbaumeister bei sich draufgeschrieben hat, war der Dieter Hense im Taunus.
Mhm.
Frag mich nicht. Also die offizielle Bezeichnung ist nach wie vor Zupfinstrumentenmachermeister. Ja. Aber auch die Dame vom Telefonbuchverlag, wo ich mich dann habe eintragen lassen wollen, hat gesagt, haben Sie nicht kürzer? Und ich dann gesagt habe, ja, schreiben Sie Gitarrenbauermeister.
Ja, genau so. Egal. Das heißt, konstant, ja, schreiben Sie einfach Gitarrenbauermeister. Aber gut, ist natürlich immer so ein Zungenbrecherwort, verstehe ich. Ne? Aber
ja, das wird Punkte geben beim Scramble,
sag ich dir. Ist ja natürlich so, weil er den Meister noch natürlich da bringen muss. Ne? Ich bin Zupfinstrumentenmachermeister. Ja. Das ist ein schwieriges, langes Wort. Aber bisher... Okay, wir fangen ganz von vorne an. Ich meine, du, wie bist du da hingekommen? Du musst ja eine Initialzündung gehabt haben.
Ja, natürlich. Berufswunsch, Gitarrenhero. Mhm. Und ich habe irgendwann mal ganz krass vor Augen geführt bekommen, dass es Leute gibt, die ganz andere Connections so vom Hirn in die Hände und auf so ein Griffbrett haben als ich. Also irgendwas anderes musste her, aber die Liebe zur Musik war so von Anfang an in meinem Leben da.
Ja.
Und ich hatte dann eine Initialzündung, wo ich ein, ja, keine Ahnung, ob es ein Konzert zu nennen ist. Auf jeden Fall habe ich zwei Jungs mit 10-seitigen Gitarrenspielen sehen.
Mhm.
Das waren allerdings natürlich Klassikgitarren und ich stand damals auf
Four-Gent, muss man sagen.
Bitte was?
Ich muss zwar über den unterbrechen, Four-Gent, weil er ist ja heutzutage im E-Gitarrenbereich irgendwie 8-Seiter, 9-Seiter, geht ja immer in diese Gent- und Tieftonfraktion-Richtung, aber er ist ja schon seit Jahren irgendwie jede Seite, die mehr da ist, ist eine gute Seite. Das ist ultra beliebt, aber es war schon vorher da. Also weißt du, ich meine jetzt Gitarren mit 7 oder 8 Seiten gab es im Klassikbereich vorher auch schon.
Ja, aber die 10-seitige Gitarre, das war halt von Cisco Yepes damals angestoßen, weil der Bach im Original spielen wollte.
Okay.
Die ganzen Lautenwerke, das ist ja natürlich für Barocklaute geschrieben, die teilweise bis zu 13 Chöre hat. Sprich, du hast bis zum tiefen F mindestens runter, hast du nochmal diatonische Bassseiten unten drunter, unter den normalen Chören. Und Narcisco Yepes wollte halt Bachwerke original ohne seine Gitarre die ganze Zeit umstimmen zu können und hat dann einfach ein riesen Griffbrett, einen riesen Steg drauf machen lassen. Die Dinger sind lustigerweise doch sehr leicht zu spielen eigentlich und haben natürlich aufgrund der hohen Halsmasse haben die ein tierisches Sustain und ich stand da, ich war völlig fasziniert. Und hab dann mal in einer Spielpause gesagt, so Jungs, ich weiß, man fragt mich, so kann ich mal deine Gitarre spielen, aber was ist das bitte? Und die haben gesagt, ja, hier 10-seitige Gitarre nach XYZ. Und dann haben mir das so ein bisschen erklärt, ich sag so, boah, geil, wo kann ich sowas mal anspielen?
Ja.
Da sagt der eine Typ, findest du nicht im Laden? Da musst du zum Gitarrenbauer gehen. Wie Gitarrenbauer? Ja, ja, doch, es gibt Leute, die machen nichts anderes, als den ganzen Tag irgendwie so einen Kram hier fertigzustellen.
Genau.
Und dann fing das bei mir an zu ticken. Und dann wusste ich, was ich werden wollte. Problem war, ich hatte natürlich mir einen super Zeitpunkt ausgesucht, um doch Abi zu machen und mich dann um mein Leben zu kümmern.
Ja.
Weil Abi 90 und es gab 0 Lehrstellen genau in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen erst nun mal recht nicht.
Ja.
Sprich Zivildienst gemacht und habe dann einen Essener freischaffenden Künstler kennengelernt, den Walter Nagert.
Mhm.
Der hat mal in Granada beim Gitarrenbauer ein längeres Praktikum gemacht. Mhm. Also der wusste so halbwegs, wie es geht, hatte keine Angst vor Materialien. Und wir sind irgendwie zusammengekommen über einen Gambenbauer, der auch beim Walter angefangen hat, Gitarren zu bauen, dann aber auf Viola da Gamba umgesattelt ist. Und den habe ich halt genervt und der hat gesagt, komm, geh zum Walter. Und dann habe ich beim Walter in der Werkstatt halt gearbeitet, war als Student eingeschrieben und das hat irgendwann geknallt, so bei meiner 5. Gitarre und dann musste ich mir was anderes
suchen. Okay.
Und dann habe ich im Keller von den Eltern von meiner Freundin, damals habe ich halt mir eine kleine Werkbank von Ikea reingestellt und gemacht. Und habe natürlich aber auch noch rumtelefoniert irgendwie, um eine Ausbildung zu kriegen und es gab einen einzigen Typen, der mich überhaupt in seine Werkstatt reingelassen hat. Das war der Heiner Kusch in Düsseldorf.
Mhm.
Der hat damals unter dem Namen der Erlbacher Instrumente gebaut in Düsseldorf und repariert. Und hat mir am Telefon schon den Zahn gezogen. Also ich werde dir keine Lehrstelle anbieten können. Da hatte ich gerade meine erste selbstgebaute Gitarre fertig. Das war 1992.
Was war das?
Das war eine Art Stop-Jazz-Gitarre. Das hat wirklich 2,5 Jahre, glaube ich, gedauert.
Ja.
Blut, Schweiß, Tränen, so während ich Zivildienst gemacht habe und so weiter. Und dann war das Ding irgendwann fertig. Und ich habe mir das angeguckt und gedacht, so, ey, das muss besser gehen.
ist ja auch eine Art Stopp für den Anfang so. Ne? So ist auch
schon ja klar, so, ne? Und Decke und Boden aus dem Vollen geholt und echt so mit blutenden Pfoten Ziehklinge geschrubbt und hast du nicht gesehen. Also richtig malocht. Und irgendwann war das Ding fertig und ich war so frustriert und hatte aber immerhin eine Gitarre fertig. Und die habe ich dem Kusch dann gezeigt. Der hat mir 3 Stunden seiner Zeit gegeben, wirklich. Ne? Der hat gesagt, okay, zeig her, warum hast du das so gemacht, warum hast du das so und so gemacht. Ne? Und ich sage, ja, konnte ich nicht besser oder was auch immer, ne? So, was ich mir dabei gedacht hatte. Weil ne, so, ich hatte auch keine Artstopp, wo ich mal hätte nachgucken können oder wo ich mal nach hätte messen können.
Internet ist auch nicht so einfach
zu Internet der Zeit war gewesen, damals, ne? Glaube ich, so nicht existent in meinem Bewusstsein. Ja. Also sprich, so was es gab, war Essener Stadtbibliothek. Die haben eine große Bibliothek zum Thema Instrumentenbau. Oh. Da ist wirklich, da ist die Gitarre und ihr Bau, da ist die Kunst des Geigenbaus, da ist Holzatlas und so weiter.
Also Janel, ne?
Genau, ja. Janel ist Gitarre und ihr Bau. Gitarre und ihr Bau. Wobei das Buch wirklich jetzt nicht wirklich wegweisend ist. Da gibt es inzwischen wesentlich bessere Sachen, die man sich besorgen kann, wenn es um Selbstbau von Instrumenten geht.
Kann ich Martin Koch empfehlen. Sie hat ein sehr, sehr gutes Buch. Also,
ja, je nachdem, was du willst. Zum Beispiel Making an Archtop Jazz Guitar ist von Benedetto. Da kannst du wirklich, da kannst du nacharbeiten.
Ja.
Ne? Und ich habe halt den Möckel gehabt, die Kunst des Geigenbaus. Mhm. Und das kann man halt übertragen, mehr oder weniger, weil die Schritte sind nicht wirklich so viel anders.
Ja.
Klar, du hast nachher Stahlseiten drauf, mit dem Halsstab drin oder sowas. Das hast du bei einer Violine nun mal nicht.
Ja.
Aber das ist Synonym. Also das, das gab es halt nicht zum Angucken, sondern das, was wir halt dann machen.
Ja.
Und der Kusch hat dann gesagt, ja, du hast Talent, kauf dir Holz, kauf dir Werkzeug, mach weiter. Wenn du irgendwas Schriftliches brauchst, kommst du zu mir. Und das war eine Ansage. Und das hatte ich dann gedacht, okay, dann ne, so mit dem Walter habe ich dann, wie gesagt, 4 Instrumente fertig gehabt. Und beim 5. hat das dann geknallt. Und wie gesagt, so danach halt wirklich, dann bin ich aber auch mit meiner Freundin damals mit dem geliehenen Benz schon mal nach Bubenreuth gefahren, habe mir da alte Decken besorgt. Mhm. Auch wieder von ne, 17 Ecken rum, ja, der so und so, der Paulus damals, der hat da noch irgendwie einen Stapel Decken auf dem Dachboden liegen, die hat sein Vater in den 60ern aufgesägt und so ein Kram. Und das war halt nicht super tolles Tonholz, irgendwie feinjährig oder sonst was, aber es war alt.
Ja.
Ne? Sprich, ich konnte sofort anfangen.
Ja.
Da habe ich eine Menge Kram mitgebaut, habe mich dann nach ein paar Jahren beim Heiner Kusch wieder gemeldet, habe gesagt, so, ich glaube, ich bin jetzt soweit.
Ja,
und er nur so, wer sind Sie? So, genau, wusste natürlich jetzt nicht mehr, genau, so, wer da anruft. Und hat dann aber, ja, ne, ich habe jetzt Gäste, ruf mich morgen wieder an. Ne, so, und hatte dann genug Zeit, um nachzudenken. Und ja, doch, da war irgendeiner.
Ja.
Ne, und kommt vorbei. Und dann habe ich 2 Instrumente mir unter den Arm geklemmt, bin wieder nach Düsseldorf gefahren. Und er hat die Koffer aufgemacht, hat gesagt, jo, alles klar, du bist soweit, was brauchst du von mir? Ne? Und ich dachte so, wow, okay.
Mhm.
Und da wusste ich aber noch gar nicht, wer überhaupt eine Gesellenprüfung abnimmt.
Mhm.
Sprich, erstmal ans Telefon hängen, Handwerkskammern abklappern, Innung finden und so weiter. Und das Ganze ist dann, also ich hatte ja auch keinen Nachweis über eine Lehrzeit, sprich ich war immer als Student angemeldet, habe immer noch irgendwo einen Job gehabt, unter anderem dann irgendwann beim Musikshop Axel, weil ich irgendwann mal hingegangen bin und dachte, ich brauche ein bisschen Fronterfahrung.
Klar.
Also ich habe wirklich, ich weiß nicht wie viele Jahre, ich habe ja vom George die Werkstatt übernommen.
Liebe Grüße.
Genau, liebe Grüße, Dankeschön, George.
Der Urschrauber des Musikshop Axel.
Und hab da wirklich auch, ich war richtig gut in Floyd Rose einstellen und halt Fret Jobs und was auch immer so ansteht.
Einfach so, also quasi so ein bisschen wie so ein, wie sagt man das? Ja, so ein Walk-in-Shop oder einfach quasi einfach mal
Fließbandarbeit
machst. So, ne?
Ja, ich wollte einfach auf dem Volk mal ein bisschen aufs Maul gucken, so was braucht ihr eigentlich.
Ja, genau.
Ne? Und hab dann zu Hause weiterhin meine Akustikgitarren gebaut und hab dann im Shop geschraubt.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, wie lange das war und hab dann irgendwann auch sämtliche Jobs gecancelt, als klar war, okay, ich mache jetzt die Gesellenprüfung.
Mhm.
Musste vorher noch eine Zwischenprüfung da machen.
Okay.
Sprich, die wollten dann einmal sehen, was kann der überhaupt?
Ja, okay.
Sprich, du musst, das ist dann ein Tag nur, Gesellenprüfung war dann 2 Tage, also ein Tag dann. Die Zwischenprüfung ist dann, ich weiß nicht, wie viele Stunden Theorie und Praxis. Das hielt sich aber in Grenzen, da bin ich relativ gut durchgekommen, wobei natürlich manches an Theorie ein bisschen absurd war, so halt Begleitseiten von einer Zither Münchner Stimmung. Schreib mal die Noten auf. Ja, ne? Und ich hatte, keine Ahnung, 15 Jahre keine Noten geschrieben, ja. Natürlich. Ne? Münchner Stimmung, Zither, Mittenwalder, Mittenwalder oder Wiener Stimmung, whatever.
Ne? Also ganz gut, wir reden aber davon, du bist dann, also Zwischenprüfung, alles schon im Mittenwald. Ne?
Alles
im Mittenwald, also da muss man Zwischenprüfung dazu sagen, genau, Mittenwald, alles, wo auch Berufsschule und so weiter ist.
Genau, als technisches Zeichnen musst du dir drauf schaffen, ja. Ein bisschen solltest du irgendwie Tonhöhenberechnung und sonst was alles, also Fachmathematik einfach, was du brauchst, Schwindungen von Holz und sowas alles. Da kriegst du aber eine Liste, so ungefähr, was musst du wissen.
Ja. Ne?
Und ansonsten GEWA-Katalog, da stehen die Stimmungsbilder von allen Zupfinstrumenten drin, die da abgefragt werden. Also wenn du wissen willst, wie eine Zither gestimmt ist, guck da rein.
Ja. Ne?
Und ansonsten gibt es immer noch YouTube inzwischen. Ne? Aber wie gesagt, so hatte ich damals noch nicht, das war so in den Anfängen. Dann habe ich 2001 meine Gesellenprüfung gemacht und mir dann, weil damals gab es noch den Meisterzwang, da habe ich mir vom Regierungspräsidenten in Düsseldorf die ausnahmsweise Bewilligung zur Eintragung in die Handwerksrolle besorgt.
Es gab einen Meisterzwang?
Ja, natürlich, bis 2004, bis das Handwerksrecht in Deutschland novelliert wurde, an Europarecht angeglichen wurde. Seitdem brauchst du in Deutschland nur noch den Meister, um dich selbstständig zu machen, in Gewerken, wo Leib und Leben dran
ist. Ja, genau. Es wurde ja auch vor, ich glaube, ein, zwei Jahren nochmal in manchen Berufen eine Meisterpflicht nochmal nachträglich eingeführt.
Genau, zum Beispiel Orgelbauer,
ja, genau,
die haben als einzige Instrumentenbauer auch den Meisterzwang wieder, was sie damit begründet haben, dass natürlich Kulturlandschaft Deutschland, Kulturlandschaft Orgellandschaft und so weiter. Wobei natürlich so diese ausnahmsweisen Sachen, so dieser Alleingang von den Orgelbauern ist auch bei den Kollegen nicht wirklich so gut angekommen,
ja.
Also bei den anderen Gewerken im Instrumentenbaubereich. Ne? Und ne, da sind wir aber dann wieder in der Diskussion, reicht Gitarrenbauer oder Zupfinstrumentenmacher, Meister, so ganz ehrlich, ich habe den Brief an der Wand hängen, das ist auch sehr schön. Und wenn die Leute anrufen und sagen, ich habe da eine Gitarre von XYZ, von dem und dem Gitarrenbauer, das ist schon mal eine schöne Rückversicherung, wenn da so ein Brief hängt.
Ja.
So, ansonsten würden die wahrscheinlich nicht kommen.
Ja.
Aber so dem normalen Gitarristen, sage ich jetzt einfach mal, also ganz ehrlich, so dem Ozzy Ostermann hier von Herbert Knebel, dem wäre das auch relativ latte, ob, ob der Brief da hängt. Hauptsache, das Ding klingt und
genau,
macht laut.
Mach fertig.
Ne? Mach fertig. Und ja, dann war ich Geselle mit dem Status, dass ich mich selbstständig machen durfte und habe das dann auch 2001 gemacht. Habe allerdings auch natürlich das Ganze nur so ein bisschen halbherzig verfolgt, weil ich ja auch noch gleichzeitig dann angefangen habe, mich auf die Meisterprüfung vorzubereiten, sprich Meisterschule. Das ist dann ja Teil 3 und 4, also Fachkaufmann, Handwerkskammer, nach HWK geprüft und Ausbildung der Ausbilder. Sprich, dass du überhaupt weißt, wen du da vor dir hast und was zu tun ist, wenn. Und also sprich, rein theoretisch dürfte ich ausbilden. Und ganz ehrlich, bis jetzt ist aber noch keiner um die Ecke gekommen, wo ich gedacht hätte, das funktioniert.
Ja.
Ich war letztes Jahr fast so weit. Das habe ich dann aber dann doch lieber sein gelassen, auch in Einvernehmen mit meiner damaligen Praktikantin, wo ich mir das wirklich überlegt habe.
Ja.
Sie wäre halt Umschülerin gewesen, sprich Burnout im alten Beruf und konnte nicht zurück und hat dann hier ein Praktikum gemacht. Und die ersten zwei Wochen war auch super. So in der dritten fing das dann an, ein bisschen zu bröckeln und irgendwann habe ich rausgekriegt, sie spielt auch Schlagzeug, ist Singer-Songwriterin. Und habe sie mal gefragt, sag mal, wenn du zum Beispiel jetzt eine Schlagzeugstunde gibst, wie oft musst du so einen Song hören, dass du weißt, wie der funktioniert?
Ja.
Wenn ein Schlagzeugschüler zu dir kommt und sagt, pass auf, ich will den und den Song, möchte ich lernen.
Ja. Also meinst du ein Aushörnern?
Genau, dass sie ein Tape kriegt oder eine CD kriegt oder einen Track oder was auch immer oder einen Link und hört sich das an und weiß nach x Mal Bescheid. Weil so mit Handwerk, das war halt wirklich so sehr repetitiv und sie sagte, nee, also eigentlich nach dem ersten Mal ist alles klar. Und ich sage, jo, dann solltest du vielleicht nichts im Handwerk machen, sondern sollst du was mit Tönen machen.
Ja.
Und die hat jetzt auch in Bochum eine Umschulung gemacht. Okay. Das gibt's da, da gibt es ja. da wohl die Möglichkeit, kann sie natürlich für sich als Singer-Songwriterin voll. Optimal nutzen Klar. und kann vielleicht sogar damit jetzt auch Geld verdienen.
Ja.
Zumindest dafür hat sich das gelohnt, hier ja. das Praktikum voll. Zu machen. Aber wie gesagt, so ich hatte alle schon hier irgendwie von der Handwerkskammer, ich darf hier ausbilden, mhm. klar, kein Thema. Rein theoretisch, zweiter Arbeitsplatz ist hier. Müsste man mal ein paar Sachen fertig machen und rausschmeißen hier, dass nicht so viele Koffer im Weg stehen.
Ja, ja, man muss aber, also ich meine bei diesen Sachen halt, das kann ich auch nachvollziehen, mit dem, wenn du, ich meine, wir haben ja auch mal eine Zeit mal zusammen gemacht und es muss natürlich klar einmal menschlich passen und B, du hast ja aber auch deinen Arbeitsrhythmus, weißt du, was ich meine? Also ja, du musst dich ja auch auf die Person einlassen können, so, ne? Und auch vor allen Dingen auch, dass du weißt, du musst deine Sachen fertig bekommen und musst aber auch noch gleichzeitig der Person gerecht werden, der was zu zeigen, so, ne? Und
ja,
das
natürlich.
Ist alles nicht so, es ist nicht so einfach. Das ist, da muss man, also man muss Bock drauf haben und sich drauf einlassen können.
Ich hatte einen Praktikanten auch mal hier, den Joshua. Hervorragender Typ. Jo. Der war, stand mit seiner Mutter vor der Tür und der war gerade 15. Ne, 10, keine Ahnung, in die 10. Klasse machen die, glaube ich, Praktikum.
Ja. Ja.
Und er ist im Dezember 15 geworden und hatte noch nie, bis auf irgendwie Gartenarbeit mit seinem Vater, hat er noch nie Werkzeug in der Hand gehabt. Der wusste aber seit seinem 5. Lebensjahr, dass er Gitarrenbauer werden will.
Okay.
Weil er stand mit 5 Jahren irgendwann mal, Mutters Gitarre war kaputt und die waren auf einem, nicht Domrep, wie heißt das da, irgendwie vor Afrika?
Egal. Irgendwas.
Jedenfalls waren die da und ihre Gitarre ging kaputt und dann sind sie zum einzigen Gitarrenbauer vor Ort und der kleine Joshua stand da mit 5 Jahren in diesem so riesen Bonbonladen und wusste genau, das will ich machen irgendwann. Okay, habe ich gesagt, so den Typen, den kannst du wirklich nicht draußen stehen lassen. Der hat sich hier innerhalb von 2 Wochen wirklich durchgebissen und sich eine Ukulele gebaut.
Cool.
Also, wie gesagt, der hat noch nie irgendwie Werkzeug in der Hand gehabt. Der hat am ersten Tag Decke und Boden gefugt gehabt. Und Mutter meinte nachher zu mir, irgendwann hat sie mich mal so, als sie ihn abgeholt hat, so zur Seite genommen und gesagt so, ich habe den noch nie so erlebt. Der ist abends vom Essenstisch aufgestanden um 7 Uhr und hat gesagt, ich leg mich hin.
Ich kann nicht mehr essen.
Der war völlig fertig. Aber er hat echt, der hat hier wirklich richtig Gas gegeben.
Cool.
Fand ich tierisch.
Ja.
Wenn der das hört, soll sich melden bei mir. Weil das passte wirklich so auf allen Bereichen. Den würde ich sogar ausbilden.
Hört, hört.
Also,
ja. Ne?
Und wie gesagt, so, hier sind einige durchgegangen und bei denen habe ich das nicht gesagt.
Bei mir auch nicht, Thorsten.
Bei dir auch nicht, nein.
Ja, das stimmt. Ist auch nicht schlimm, ich komme mir klar. Das,
Du hast deinen Laden.
Das stimmt.
Und wie ich höre und wie ich gesehen habe, der steht auch voll.
Natürlich. Das ist ja,
wie natürlich?
Ey, also du
machst, offenbar machst du irgendwas richtig.
Also, nein, also natürlich soll es auch nicht so heißen nach dem Motto, dass ich sage so, ja klar steht er voll. Ich bin auch unglaublich dankbar dafür, sage ich auch in meinen Folgen immer. Ich sage halt, aber da bin ich auch, also ne, wir haben uns ja auch, oder du hast mich auch auf die Prüfung damals in, nicht Magnerkirchen, ich verwechselte immer. Doch, Magnerkirchen, ist klar.
Stimmt.
Ja, genau. Magnerkirchen, da auch vorbereitet, hatte ich auch mal in einer Folge erzählt, mit Bachelor, Master.
Genau.
Für Musikinstrumentenbau. Ich trauere noch der Sache hinterher. Es gibt natürlich immer noch so ein paar Sachen, die sind, du kennst das aus, wollte ich nochmal sagen, du hast das ja autodidaktisch dir beigebracht. Das war
nachdem, wie gesagt, so nachdem das mit dem Walter geknallt hat, habe ich alleine im Keller gestanden und gemacht und getan und geguckt.
Ja.
Ne? Und mein 66. Instrument war mein Meisterinstrument, war mein Meisterstück, das habe ich auch noch.
Das war auch die auf deiner Homepage, glaube ich, auch.
Die Artshop,
genau.
meine-meistergitarre.de, da kann man sich das wirklich Woche für Woche angucken, den Entstehungsprozess. Ich glaube, die Homepage gibt es auch noch.
Die verlinke ich auch. Also
kannst okay.
Das würde ich immer.
Also wenn es die noch gibt, verlinke ich auf jeden Fall.
Ich kann sie, glaube ich, auch noch unter Thor's
Garage. Nee, Thor's Garage, wenn du das eingibst, dann kommst du auf, das habe ich irgendwann umbenannt in Leeds Guitars.
Okay, alles klar.
Also das ist die gleiche Homepage wie meine normale gewerbliche Homepage. Seit Ostern diesen Jahres gibt es da sogar auch Lauten drauf. Ich, keine Ahnung, ich baue seit 5 Jahren Lauten oder sowas und habe es bis dahin nicht geschafft, Fotos von Lauten drauf zu packen. Ich glaube, Ukulelen sind da immer noch nicht drauf. Eine Vauban Barockgitarre ist da jetzt auch drauf, nicht nur die Stradivari. Ich baue aber inzwischen auch Renaissance-Gitarren. Ich muss aber auch noch eine SG bauen. Eigentlich auch dieses Jahr Weihnachten angeplant gewesen, werde ich nicht schaffen, weiß der Kunde aber auch. Also sprich, ich habe inzwischen ein Spektrum aus 450 Jahren Instrumentenbaugeschichte, ja, wo ich mich draus bediene. Genau, ja, der Tobi hat eine Les Paul von mir.
Liebe Grüße, genau. Mhm.
Ne? Ist er noch glücklich?
Voll.
Ja?
Ja, klar.
Ich meine, gut, ist wie mit Kindern, ne? Wenn du nichts hörst, ist alles gut.
Nee, ist alles gut. Ich meine, die hat ja einmal ihre, die ist mir einmal runtergefallen, da war ich ja live dabei.
Ach so, ja, ja stimmt, genau, im Proberaum.
Genau,
im Proberaum, so mit dem Spider-Webbing dann.
Ja, genau, einmal so richtig schöne, richtig fiese, schöne Macken reingemacht, so, ne? Und,
ist wie ein Auto, ne? So, oder wie ein Hobel. Benutzt wird, hat natürlich auch keine Macken.
Nein, oder? Natürlich so. Ne? Es passiert. Ich meine, ich hatte die auch. Ich habe mal, glaube ich, einmal, ich glaube, einen Pickup-Tausch bei der gemacht oder sowas, dann auch mal nochmal da gehabt und immer noch ein geiles
Teil. Und erstmal ein paar Lötflecken drauf gemacht.
Natürlich, ich habe gehört, so, damit sie sich schön in den Nitrolack einbrennen. Das ist der Nitrolack dankbar für. Die kriegt man gar nicht weg.
Ich werde das nie vergessen, wie ich damals Nitrolack versucht habe zu besorgen. Irgendwie. Wir hatten ja irgendwie gesagt, auch so Weihnachten liefer.
Das war genau vor seinem, also um seinen Geburtstag.
Stimmt, um seinen Geburtstag.
Am 29. Ich kann den Geburtstag gut merken, so, und da hat am 29. Das war nicht, auch, das war so ein bisschen das. Das Datum, ja.
Genau, und ich habe irgendwie, ich bin in dem Jahr, glaube ich, umgezogen mit der Werkstatt von Frillendorf nach Werden.
Und du hast ja noch ein Bett noch gebaut, da hast du doch noch was rausgenommen aus dem Mahagoni-Stück. Das war die
Nummer. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ich weiß, ich war ein paar Mal hier und du hast hier fette Mahagoni-Bohlen stehen gehabt und da hast du dir ein Bett rausgebaut. Stimmt, und dann hast du irgendwie gesagt, da ist noch ein Stückchen, da mache ich dann die. Da mache ich dann die Gitarre von Tobi raus. Das war 2013, 2014. Das ist doch gar nicht so lange her.
Ja, nee, stimmt. Dann war das nicht das Jahr, wo ich umgezogen bin. Weil ich bin 2009, glaube ich, hier. Mhm. Boah, überlege ich mal, Hilfe. Auch schon wieder 12 Jahre.
Ja,
ja, dementsprechend sieht es auch aus. Ne? Ich meine, Holz bis unter die Decke und überall. Ne?
Also, voll. Ihr könnt das ja nicht sehen, aber ich mache ein schönes Foto nachher. Das,
Muss ich auch.
Mach du ein schönes Foto. Das Auge. Kannst du mir auch schicken, kein Problem.
Von mir jetzt oder wie?
Nein, ich muss ja mit den Leuten einen Eindruck bekommen nachher.
Ja.
Bevor ich sage, nein, du hast ja auf jeden Fall eine Expertise, wie du schon gesagt hast, gefühlt einmal alles gebaut, was man irgendwie bauen kann.
Mehr oder weniger. Die letzte Gitarre, die ich hier rausgegeben habe, das war eine Harp-Gitarre. War auch meine erste Harp-Gitarre.
Von der du mir ein Foto geschickt hast.
Genau.
Ja, genau.
Ich fand die Dinger immer cool. Mhm. Ich weiß nicht, Harp-Gitarre, weiß der Hörer, der da jetzt zuhört, ist das bekannt? Ansonsten einfach
Es gibt viele, zum Beispiel auch wenn das Wort Theorbe fällt, dann ist bei vielen, wird so ein Fragezeichen sich bei dem bilden.
Theorbe mit TH am Anfang und dann
E-O-R-B-E. Genau, wie man spricht.
Einfach mal bei YouTube reingucken. Introducing the Baroque Theorbo zum Beispiel. Großes Instrument, kleine Engländerin, unfassbar charmantes Video. Yeah. Sowas baue ich gerade auch wieder. Spielmensur 81 cm. Die Bässe, die zusätzlichen Bassseiten, die haben eine Mensur von 1,60
m. Geil.
Also das Ding stellst du auf den Boden und stimmst dann so vor dir in Kopfhöhe.
Ja.
Das macht total Laune, sowas zu bauen.
Also ich will, also genauso Sachen, die ich mache immer so eine kleine Beschreibung, wo wir gequatscht haben, und dann würde ich dann könnt ihr das am besten nachlesen, alle Instrumente mal reinpacken. Ich glaube, dass viele. Ja, zum Beispiel auch so. Viele haben, glaube ich, auch keinen, wenn das Thema Weißenborn fällt, ist auch, was ist eine Weißenborn? Also, weißt du, da fehlt die Vorstellung manchmal für. So. Und deswegen guckt euch das an. Für Weißenborn kann ich euch nur sagen, guckt euch ein sehr zugängliches Video auf YouTube an, wo ein Typ das Jurassic Park-Theme auf einer Weißenborn spielt.
Oh ja, das ist Thomas Oliver.
Ultra, also so geschmackvoll. Das ist schon ultra geiles.
Der Typ ist unfassbar. Wahnsinn. Ja, auch von der Intonation.
Da das Ding ist perfekt. Und da kriege ich Gänsehaut. Ja. Das ist so geil abgenommen. Ich gucke mir das an und denke so, mein Gott, ist das geil. Also, Hammer.
Geil. Wobei die, glaube ich, aus Tasmanian Blackwood ist. Das ist kein Original, wo er das drauf spielt, glaube ich.
Ja.
Wobei das auch. Er hat mehrere in seinen Videos. Hat er immer irgendwie mehrere. Aber ich glaube, das Ding spielt er wirklich auf einer mit Tasmanian Blackwood. Das ist so der nächste Verwandte. Die Originale waren alle aus Koa gebaut damals. Endemisch auf Hawaii vorkommende Akazienart. Mhm. Der nächste Verwandte wächst auf Tasmanien da unten. Ja. Acacia melanoxylon.
Okay.
Ist halb so teuer wie Koa, weil Koa ist wirklich unfassbar. Ja. Also da zahlst du wirklich nur allein fürs Holz, für eine Weißenborn oder sowas, bist du, wenn du eine echt nett geflammte Qualität noch nicht 5A, sondern AAA haben willst, bist bei irgendwie $800.
Ja, ich weiß, wir hatten, als ich damals noch im Shop gearbeitet habe, hat ein Kunde sich eine Sir komplett in Koa bestellt. Ne? Und natürlich auch alles Bookmatch und hast du nicht gesehen. Und da stand alleine schon der Preis ist daneben Koa plus, ich glaube, wirklich $800 oder sowas, weil das.
Und das ist nur der Auflämmer praktisch.
Also das war schon. Und dann
Auf eine E-Gitarre.
Ja. Und dann kam die und dann dachte ich auch so, wow, also schon. Also Ich muss gestehen, für eine E-Gitarre zu drüber für meinen Geschmack. Musst du Bock drauf haben, weil das ist dann so, wo ich mir denke, dann hänge ich mir irgendwie an die Wand und da darf bloß nichts ankommen.
Muss gespielt werden.
Irgendwo schon, aber manchmal ist das dann, das sieht so abgefahren aus, dass du irgendwie Angst hast, dass da jetzt irgendwas rankommt. So, das ist schon deswegen, also ja, da verstehe ich den Aufpreis.
Also Hölzer sind sowieso ganz großes Thema. Du fängst halt irgendwann an zu sammeln und kaufst vielleicht auch irgendwie mal Kram, der jetzt nicht so optimal ist, weil du einfach noch nicht so viel Ahnung hast.
Ja.
Also ich hatte ja auch keinen Meister, der mit mir mal irgendwie zum Holzhändler dann gefahren wäre und gesagt hätte, guck mal hier, da und da musst du drauf achten, sondern das war alles wirklich auch so, ja, dann kaufst du halt mal irgendwie Kram.
Ja.
Und da muss man dann auch sagen, okay, ich habe auch ich habe meine Gitarre geaxtet von mir auch. Mhm. Also das ging gar nicht. Mhm. Du machst halt dann auch teilweise Sachen doppelt. Ne? Also machst Sachen wieder auf. Also du machst eine Gitarre zu und merkst irgendwie, nee, also Bodenwölbung stimmt nicht. Und dann machst du den ganzen Quatsch wieder auf. Das geht.
Ja.
Also ich bin wirklich, was das angeht, totaler Traditionalist. Ich arbeite mit Hasenleim, wie du weißt.
Mhm,
genau. Hasenleim wird wirklich aus Kaninchenhäuten und Hasenhäuten hergestellt. Ist eine spezielle Art von Hautleim.
Mhm.
Ansonsten natürlich auch noch Knochenleim. Ganz selten mal Tightbond, wenn es halt um irgendwelche Tropenhölzerfugen geht oder sonst was.
Ja, also eigentlich für die Stellen, die nicht wieder aufgehen sollten.
Niemals,
wenn du einen Bogen wahrscheinlich einen Boden fuchst oder sowas und
die zusammenpackst. Temperaturstabil bis 180 Grad, also da geht eher das Holz an der Seite kaputt, als dass die Fuge aufgeht.
Kopfplattenbruch dann eher, dass man weiß, so, das soll
atombombensicher sein.
Genau, wenn die umkippt, dann bricht ja an irgendeiner Stelle, aber nicht da,
wo es nicht wieder ist.
Das sage ich jedes Mal so. Das ist mein Verkaufsspruch für Tightbond.
Stronger than the wood itself.
Ey, stand so
echt lange Zeit auf den Dingern drauf.
Ohne Scheiß, Thorsten, wie oft die Leute immer fragen, kriege ich schon Rappel, wenn die dann immer sagen so, ja, kann man die wieder zusammenkleben? Dann sage ich immer so, geklebt wird hier erstmal gar nichts. Wir leimen.
Das ist mit zwei Komponenten.
Genau, so. Ja. Dann kleben machen wir nicht mit Leim. Mhm. Und dann sage ich auch mal, ja, was nehmen Sie denn da für Leim? Nehmen Sie Ponal? Ich so, nein, Ponal nehmen wir jetzt auch nicht.
Ponal ist eine Gummifuge.
Nein, kein Ponal, sondern wir nehmen, also ich nehme Tightbond, ich finde, das ist eigentlich immer so, für so Geschichten einfach der, das ist ein Must-Have, Punkt aus.
Ja.
Auch Sekundenkleber auch gut.
Ich kenne Flamenco-Gitarren aus Spanien teilweise, die sind komplett mit Tightbond gebaut. Da siehst du wirklich auch, der Boden ist mit Tightbond, das siehst du dann ja in den eingesägten Reifchen irgendwie, wo sich so diese kleinen Leimperlen durchdrücken.
Ja, genau, ja.
Ne, da siehst du einfach Tightbond.
Ja.
Das Ding kriegst du nie wieder auf.
Ne,
also was bei einer Gitarre auch nicht wirklich so das Problem ist, weil du einfach durchs Schallloch eine Menge machen kannst. Also wenn es nicht den Boden komplett zerreißt, dann ist aber auch egal, dann nimmst du eine Fräse und fräst den Boden runter.
So,
geht
viele
auch.
Wege führen nach oben.
So. Genau.
Ja, klar,
also irgendwie kriegst du immer alles auf, wenn es mit der Säge oder der Fräse ist.
Genau.
Aber das Problem gibt es halt zum Beispiel bei Lauten, wenn da innen drin irgendwas kaputt geht, wenn sich da ein Balken verabschiedet oder sowas, dann musst du einfach die Decke aufmachen.
Ja,
dafür sind die Dinger aber auch gemacht.
Okay.
Also bei Lauten hast du immer die Decke auf der Muschel sozusagen, auf dem Randspann.
Ja.
Und die Randeinlage, die du bei einer Laute hast, die ist maximal die Hälfte der Deckenstärke eingelegt.
Mhm.
Und das ist bei einer Renaissance-Laute Deckenstärke so am Rand im Extremfall 1,4 mm.
Mhm.
Also nicht viel.
Nicht viel, ja.
Und davon nochmal die Hälfte. Dann hast du so 0,6, 0,7 Randeinlage.
Okay.
Da kommst du immer mit einem heißen Messer in die Leimfuge rein, auch durch den Lack, da ist ja nicht viel Lack drauf.
Ja.
Du kannst es immer wieder aufmachen, hebst dann einen Teil der Decke an, kannst das Bällchen wieder anleimen, kannst
dann
wieder
zumachen. Weil auch dann wahrscheinlich einigermaßen rückstandsloser funktioniert. So, ne?
Das ist aber auch einfach vom ökonomischen Gesichtspunkt her. Früher so eine Fichtendecke oder Tannendecken wurden früher auch viel für Lauten genommen. Das ist halt nicht wirklich besonders teuer.
Mhm.
Was teuer und aufwendig ist, sind die Muscheln, weil die teilweise aus echt richtig teuren Materialien, also importierten Hölzern, Ebenholz, Palisander oder sonst was, im Extremfall sogar komplett aus Elfenbein gemacht worden sind. Also es gibt wirklich komplett aus Elfenbein hergestellte Lauten.
Mhm.
So Muschel und Halsfurnier und was auch immer alles Mögliche. Das war einfach so.
Ja.
Das sind natürlich auch die, die überlebt haben. So die Working Man's Lutes, die haben nicht wirklich viel überlebt. Und wenn so eine Decke nach 20 Jahren durchgespielt ist, dann kannst du mal eben einfach innerhalb von 3 Tagen machst du eine neue Decke und reimst die auf die wertvolle alte Muschel.
Jo.
Ja, das ist natürlich nicht das Instrument, was der Typ jetzt 20 Jahre gespielt hat.
Natürlich nicht, aber man will es auch machen. Also auffüllen ist nicht so, wir reden, wir reden ja nicht von einer Deckenstärke von irgendwie, weiß ich nicht, 2 oder 200 Millimeter.
Ja, maximal. Das ist ja so, ne? Ja, also, und Willie Nelson hat auch jahrelang oder jahrzehntelang mit zweitem Loch in seiner Gitarre gespielt. Ja. Also man muss jetzt nicht alles sofort neu machen und reparieren.
Also wisst ihr, das dauert ja auch, keine Ahnung. Also, ne,
ich meine... Wenn du so eine grüne Gitarre hier, die einer vom Motorrad abgelegt hat, reinbekommst und es war sowieso eine Sperrholzgitarre, dann musst du allerdings auch mal sagen können, ganz ehrlich,
Kollege. Wir reden über die gleiche. Klar, die hatte ich aber hier auch gehabt.
Ja, ja. Ach, die hast du auch gehabt.
Die habe ich auch gehabt, genau. Die hatte ich ja auch gehabt. So. Und habe dann auch irgendwann gesagt, nein, das geht nicht mehr. So, das,
so, ne?
Genau, und dann kam auch, warum denn nicht? Aus Gründen, aus ganz offensichtlichen Gründen.
Ja. Also da kannst du dir für den Reparaturpreis kannst du dir 3 neue kaufen.
Mindestens.
Ja. Ja, also das geht eigentlich gar nicht.
Nein, also irgendwo ist ja wirklich auf Feierabend, muss man sagen.
Genau.
Also, total.
Beim Auto versteht das jeder,
ja.
Dass du nicht mal eben bei der Renault-Werkstatt vorbeifahren kannst und sagen kannst, ja, oh, alles klar, ich bräuchte mal.
Ja.
Komplett zerstört, ist leider ein Bus drüber gefahren oder ein Panzer und ich hänge aber so an dem Auto. Da hat jeder Verständnis für, dass das nicht geht.
Voll.
Ne? Bei einer Gitarre, selbst wenn halt eine 300 Euro XY-Gitarre ist, ich hänge da aber so dran.
Ja, dann wäre das vielleicht, also wäre das vielleicht noch nicht passiert, dass die so aussieht, wie sie aussieht. So muss man eher mal ein Verhältnis lesen.
Ne? Also gieß sie in Gießharz ein, hängen sie dir an die Wand, ne? So als nette Erinnerung, aber spielen wird die nicht mehr.
Nein.
Muss man auch einfach mal sagen.
Nein, voll. Also 100%. Ja. Also da war auch mit all dem, ich kann mich ja noch gut an die erinnern, für die Leute raus, der Thorsten nicht, wir hatten eine, was war das, eine Hohner, eine Höfner? Ich weiß das nicht mehr. Irgendwie, oder ich glaube, es war eine Höfner.
Bestimmt, ja.
Ziemlich sicher. In so einem komischen, ich habe die mal in meiner Instagram-Story gepostet, um mich, also weil ich es ja ziemlich witzig fand, weil die so einen krassen Zahnschaden hatte.
Die grüne jetzt.
Ja, diese grüne, genau. Ne? So, und wo sich die Zahn ja komplett gelöst hat und dann da irgendwie, da waren ja also Krater in der Decke drin. Und ey, du hättest das natürlich irgendwie, du hättest das zusammengeschustert bekommen, aber du hättest immer noch, da fehlte einfach so viel. Es ging einfach nicht. Das ist dann, da ist Feierabend, da kannst du das Ding immer neu aufziehen. So. Ja. Also das ist es ja. Da kannst du sagen, ja, ich baue ihnen jetzt einen neuen Korpus um den Hals.
Genau. So. Ja. Ja gut, ich meine, den Hals kriegst du kaum kaputt.
Natürlich, ne?
Muss man einfach mal sagen. So Halskopfplattenbruch, klar. Ne, das sind so auch die Standardreparaturen, wo ich allerdings auch inzwischen wirklich sage, Reparaturen halte ich mir echt inzwischen relativ weit vor.
Mhm.
Ich habe jetzt gerade 2 Gitarren in der Lackierkabine hängen. Der Kunde rief mich irgendwann an und sagte, Sie wissen aber, dass wir gerade Jahrestag haben heute.
Und da hat er nicht gekriegt.
Und dann da, muss so, ich so doch muss irgendwie mal dran.
Ja, ja.
Also mir zu sagen, irgendwie, ja, lassen Sie sich ruhig Zeit, so ist ganz fatal.
Ich das.
Ja?
Ey, Thorsten, ich bin ganz bei dir. Also mit dem, lass dir ruhig Zeit, sage ich immer, nein, genau,
also
sag das nicht.
Na, so, ich kann echt schlecht mit Druck von außen umgehen.
Ja.
Also wenn ein Kunde drängelt oder Kundin drängelt, dann das geht nicht gut normalerweise.
Ja.
Also wenn hier jemand mir Druck macht, dann bin ich das selber normalerweise.
Ja.
Andererseits, so schöne Termine ist auch gut, wobei die Leute auch wirklich, ich weiß nicht, geht dir wahrscheinlich auch so, ich hatte neulich eine Mail bekommen, meine so und so Fender, was weiß ich was, irgendwie aus den 70ern, braucht dringend neue Bünde. Und
dringend, genau, ne? Von jetzt auf gleich, von heute auf morgen, jetzt
so, und am besten so, da springt bei mir sofort ein riesenroter Knopf im Hirn an und ich denke so, um Gottes Willen, das geht jetzt vor Weihnachten schon mal nun mal gar nicht.
Soll ich mal sagen, Thorsten?
Ja.
Den habe ich auch am Telefon gehabt.
Ah, okay.
Ja, genau.
Und nee, wie gesagt, mir hat er eine E-Mail geschrieben.
Also, aber das ist, es war auch irgendwie, es musste schnell sein und irgendwie 1,5 Wochen Studiotermin oder so was. Dann habe ich auch gesagt, nein. Also, gar nicht böse gemeint, aber es geht nicht.
Genau.
Dringend geht nicht.
So, Nachtschicht, ja, mache ich. So, Schmerzpatient beim Zahnarzt, da reden wir über den 3,8-fachen Hebesatz dann oder was. Ne? So, aber ganz ehrlich, so, dafür mache ich mir nicht meine Lebenszeit kaputt.
Nein, ne? Das machst du.
Das ist ja das Ding. Und wie gesagt, so, ich habe dann versucht, so über die Zeitschiene mit ihm zu reden und habe gedacht, so, okay, wenn ich den jetzt weit genug wegschiebe, dann geht er zum Paul.
Hallo.
Und habe ihm gesagt, so du, so erstens so dieses Jahr schon mal gar nicht. Und ich habe noch XYZ, ne? wenn du dir, so ich habe frühestens im Mai dafür Zeit. Ja, genau, ne? Wenn du dir bis jemanden mein, genau. irgendwie bis dahin jemand anderen suchst, bin ich dir wirklich nicht böse. Ja. Bin ich auch wirklich
nicht. Ich sag das so. Auch, genau. Ich empfehle auch dann Leute.
Und dann kam wirklich innerhalb von ein paar Minuten, kam die, also ich hatte das iPad noch nicht zugeklappt, ne, kam auf einmal die Antwort-Mail, boah, super, danke für die schnelle Antwort. Ne. Ja, wie machen wir das? Soll ich mich dann Anfang Mai nochmal melden? Und ich dachte so, oh, nee, so viel zum Thema dringend, müssen da neue Bünde rein. Also,
gut, vielleicht ist natürlich dieses dringend austauschbar im Sinne von, die braucht jetzt mal dringend langsam neue Bünde.
Also ja da sein, werden so, Riesenkerben drin sein, denke ich auch. Ne? So, und ich meine, gut, wir haben nicht alle nur eine Gitarre und
natürlich.
Also, ne? So, normalerweise, wenn du Gitarrist bist, dann brauchst du eine Tele, eine Strat, eine Les Paul, eine 335, genau. eine Akustikgitarre, also eine Dreadnought. Ja. Vielleicht, wenn es hochkommt, noch. Was auch immer.
Genau, ne?
Da gibt es noch einiges, was man haben müsste, könnte, bräuchte.
Jo.
Der Pod hat sich damals nicht durchgesetzt. Ne? So dieser Gitarren- und Amp-Simulator oder sowas.
Ach so, der Line 6 Pod. Ne? Ja, der ist ja immer historisch schon fast. Ne? So. Schönen Grüße an den Boris, der müsste glaube ich immer noch einen haben. Ich bin jetzt ziemlich sicher. Die Niere. Nee, genau. Also heutzutage, also das wird heute aus Gründen eher weniger im Podcast fallen. Camper ist the shit.
Okay.
Camper, also kennst du ja bestimmt. Nö. Camper ist einfach, ich reiß da mal ganz
ich
kurz an.
Ich bin komplett analog.
Okay,
also, ich habe ein E-Mail-Postfach und ich habe eine Homepage und ich habe neulich mal wieder meinen Facebook-Account irgendwie geschreddert. Ich muss mal gucken, wie ich wieder den mit. So, ne, also.
Also ja. Camper ist quasi, was so am Modeling-Geschichten angeht, Camper ist Profiling. Das heißt, du nimmst mit dem. Du packst ein Mikrofon vorm Amp, dann wird der Amp wirklich einmal quasi aufgenommen und dann hast du gefühlt eine 1:1 Kopie von dem Amp und das macht Camper. Kommt aus Recklinghausen, paralleweise, also direkt um die Ecke.
Nice.
Und ist wirklich weltweit in diesem, also gefühlt jede Band, jeder Musiker, jede Musikerin spielt alle Camper. Kosten irgendwie so 2 Mille. Okay. Und das ist so, du nimmst das Ding mit, kannst du in Rack-Variante oder so in so einem kleinen Toaster-Format, packst das auf dem Amp und du hast quasi einmal, weil du kannst dir jeden Amp runterladen und hast gefühlt jeden Amp einmal parat. Und das klingt amtlich, muss man sagen.
Okay.
Und deswegen ist so Line 6 ganz kurzer Talk nur, das klingt den vielen wahrscheinlich zu unorganisch, immer so diese Plastikzerre. Und das machen aber die moderneren Varianten von Modeling-Amps oder digitalen Amps, die machen hammergeil. Schon gut. Ja, genau. Deswegen.
Denke ich mal. Ja. Man lernt halt dazu.
Ne? Natürlich, ja. Klar. So, ne? Aber ich finde es ja, wie gesagt, ich zähle mich ja auch zu den Analogen nach wie vor. Also das ist ja, das finde ich ja auch cool. Gerade dieses analoge Thema hatte ich ja mit dem Daniel Schippers zum Beispiel auch gehabt. Wie cool das immer noch ist, wenn man auch Sachen machen kann, ohne dass man auf irgendwas angewiesen ist.
Ja.
Es gibt natürlich Sachen, auch jetzt gerade im Gitarrenbaubereich, es ist natürlich schon geil, wenn Sachen manchmal maschinell vorgefertigt sind, weil es eine Arbeitserleichterung ist. Aber trotzdem weiß ich ja noch, also original, wie lange ich habe mir letztens erst, das sind nur Kleinigkeiten, mir irgendwie mal so eine Schleifhilfe geholt, um so Stegeinlagen runter zu, runterzuschleifen. Das ist so ein kleiner Schlitten mit so zwei, kennst du bestimmt so, ne? Ja. Ich brauche das vorher nie. Wofür? So, ne? Immer, ich habe mir das immer in eine Zwinge eingespannt, immer nachgemessen und dann gefeilt und dann den Rest runtergeschliffen. Jetzt mache ich das so. Ich will damit nur sagen, das ist jetzt auch kein, ist ja immer noch analog. Ich habe ja jetzt kein nichts Digitales oder so oder keine Maschine jetzt
großartig. Ich wollte gerade sagen, du hast noch keine Pleckmaschine.
Nein, genau,
wollte ich gerade sagen. Nein, für Stegeinlagen.
Nein, ja. Genau, richtig. So, ne? Das hab ich nicht und das werde ich mir auch nicht holen. Und ich finde es halt cool, wenn du dir Sachen immer noch, wenn du weißt, wie das so von der Pike auf in Anführungszeichen geht. Das finde ich halt wichtig. Das ist halt geil.
Das Problem ist einfach bei mir zum Beispiel, weil ich ja echt jede Menge mache.
Ja.
Also, wie gesagt, ich habe dieses Jahr Ukulelen gebaut, ich habe Renaissance-Gitarren gebaut, ich habe. Also, zweite Theorbe wird demnächst fertig, sechskörige Laute, eine Harp-Gitarre, eine Weißenborn. Ich würde mich zeitmäßig so dermaßen aufhängen, wenn ich mir jetzt auch noch CNC fräse und den ganzen Quatsch zu programmieren.
Ja.
Klar habe ich natürlich jetzt zum Beispiel für die Harp-Gitarre, wie gesagt, ich fand die Dinger immer cool.
Ja.
Das ist so Ende 19. Jahrhundert in Amerika entstandene Seitenlinie. wo auf der Bassseite der Gitarre so ein Arm rausgeführt wird, der natürlich hohl aus dem Korpus, also einfach in den Zargen und in Decke und Boden weitergeführt wird, wo es eine zusätzliche Kopfplatte gibt, wo nochmal Mechaniken dran sind für zusätzliche Bassseiten.
Ja.
Dann gibt es die Dinger auch noch mit zusätzlichen Diskantseiten, so unterhalb der normalen, also da, wo die hohe E-Seite ist, da fangen dann die zusätzlichen Diskantseiten an bei der Hauptgitarre. Ich fand die Dinger immer richtig cool. Ich hatte nur nie Grund, eine zu bauen.
Ja.
Und wenn du für Weißenborn Holz hast, dann kannst du da im Prinzip auch eine Harpgitarre machen und aus dem Rest, was wegfällt, machst du eine Ukulele. So. Mhm. Überhaupt kein Problem. You never waste als Gitarrenbauer. Du hebst auch eine Menge Kram einfach auf, irgendwie alte Deckenhölzer oder sonst was, sowas abgefallen ist. Und auf einmal stand eine Kundin vor mir und sagte, du, mein Helmut braucht eine Harpgitarre. Mhm. Mach das mal.
Ja.
Oder kannst du sowas? Und ich sage, ja klar, kann ich. Ne? So habe ich noch nicht gemacht, gib mir ein bisschen. Ne? Und jo, alles klar. Dann schickte sie mir einen Link. Wenn du Harpgitarre eingibst bei YouTube, das erste, was kommt, ist Jamie Dupree mit Sounds of Silence von Simon & Garfunkel.
Okay.
Das ist natürlich, entschuldige, wenn ich das jetzt hier öffentlich sage, musikalische Schlagsahne. Wirklich. Ne? Ja. So Riesenhallfahne. Ja. Er sitzt im Video im Wald.
Ne? Okay,
und so kathedralenmäßiger Hall. Mm, ist klar. Ne? Und, aber da, und er spielt eine Nylon-String-Harpgitarre. Also, was habe ich entworfen? Eine Nylon-String-Harpgitarre. So richtig schön und gerade und deutsch, so wie sich das gehört.
Ja.
Und dann kommt sie vorbei und ich sage, guck mal hier, ich habe eine schöne Fichtendecke rausgesucht und Palisanderkorpus. Und sie sagt, was, Fichtendecke? Nee, will er nicht. Der will so ein Ding wie du hier, deine ganz Mahagoni-Gitarre oder sonst was. Ne? Oder wie die Weißenborn hier aus Tasmanian Blackwood oder Solomon-Paluk. Ich denke so, okay, das kriegst du mit Nylon-Saiten aber nicht bewegt, sage ich zu ihr. Und sie sagt, wie, Nylon-Saiten? Nee, nee, der spielt Stahlseiten. Ja. Ich denke so, boah, super, okay, danke. Ja. Und dann habe ich das ganze Ding nochmal umorganisiert, umentworfen sozusagen. Und da ist dann dieses schräge Teil, wo du das Foto geschickt bekommen hast von mir.
Wo du noch die Diskantseiten noch abgeholt hast für, ne? Die waren
da. Genau, ja, stimmt. Genau. Ne? Da hatte ich halt vergessen, die Diskantseiten mitzubestellen und irgendwie zwei Tage später musste das Ding fertig sein.
Ja, aber so ist es, ne? Er scheitert am Ende der
Genau. Seite, so, ne? Und es war echt spannend, weil da habe ich, wie gesagt, so, ich kenne mich ja nun mal mit hohen Seitenzügen aus durch die Weißenborns, da ist teilweise irgendwie die hohe D-Seite, also wenn du eine Open-D-Stimmung hast, das ist eine 17er dann. Also und untenrum oder High-G-Stimmung mit einer 60er G-Seite. Ja, das ist schon knackig, was da an Zug kommt. Ne? Das
60er
sind so,
G-Seite?
Ja, okay. Das sind so 70 Kilo oder sowas, die auf dem Ding ziehen.
Jo.
Da hast du aber auch nicht mehr so dieses Trampolin links, wenn du da mit dem Steelbar drauf gehst, sondern da sinkst du keinen Millimeter mehr ein.
Da ist schon.
Also das ist einfach nur, das Ding, das fühlt sich so an, als wenn es gleich platzt.
Ne? Ey,
das kann man mal machen, aber da würde ich jetzt eine Gitarre auch nicht irgendwie zwei Jahre lang mit bespannt lassen, sondern dann nimmst du ein bisschen Spannung runter.
Da musst, ich meine, du musst halt ja auch alles berechnen, dass die halt auch mitmacht.
Ja, natürlich.
Das ist ja das Ding so. Ne? Du musst dir Gedanken darum machen und du hast ja vor allen Dingen auch, das finde ich ja spannend, du nimmst dir jetzt vor, das zu machen, hast das vorher noch nicht gemacht und musst ja dann wissen, weil du jetzt keinen Vergleich hast. Du kannst ja nicht mal eben so dir wahrscheinlich eine Harpgitarre vermessen.
Ist nicht ja gut, so, es gibt ja nun mal Seitenrechner, dass du halt gucken kannst, irgendwie bei der Frequenz zum Beispiel, bei der Seitenlänge, so die tiefste Seite, das war jetzt ein F bei ihr, weil sie hatte gesagt 18 Seiten, also 6 Super Trebles, 6 normale Gitarrenseiten und 6 zusätzliche Bässe. Und wenn du dann diatonisch runterstimmst vom tiefen E, also sechste Seite Gitarre, dann bist du bei D und dann diatonisch runter.
Ja.
Letzte Seite ist ein F.
Mhm.
Und ich würde meine, ich baue mir nächstes Jahr, muss ich mir eine bauen, weil ich fand das Ding so cool.
Ja.
Die wird allerdings 7 Super Trebles und 7 zusätzlich Bässe haben, weil dann hast du die komplette Oktave. Dann ist nämlich die tiefste Seite, die du hast, wieder ein E. Sprich, dann hast du wie beim E-Bass oder wie beim Kontrabass ein E unten rum. Das hörst du auch noch.
Klar.
Und das Ding hat eine Mensurlänge von 885 mm. Das macht schon Spaß, dann da drauf zu spielen. Und wie gesagt, so, ich habe das noch nie vorher gebaut. Mhm. Ich wusste so ungefähr, was ich tue. Und ich habe an dem Tag, an dem Freitag, habe ich die Saiten draufgezogen auf das Ding komplett, habe die ganzen Stege und Sättel gemacht und hatte dann am nächsten Morgen, samstags morgens, habe ich halt Judo-Training in Arkrath gehabt und bin 14 Uhr hier gewesen, 17 Uhr war Abgabetermin. Und ich war auf alles gefasst. Ja. Ich war darauf gefasst, dass das Ding sich komplett zerlegt hat und habe nur gedacht, so wird es nicht gemacht haben, ja, kommt genau irgendwie, ne, das ist Gitarre Nummer 238, so langsam weißt du, was du tust.
Die Frage haben wir auch schon genau, 238?
238
okay. Jetzt.
Mhm. Ne? Aber wirklich unterschiedlichstes Zeug.
Ja.
Ne? Und also von daher war ich mir schon ziemlich sicher, dass das hält. Ne? Habe die Saiten auch gut ordentlich eingedehnt und war mir nur nicht sicher, so sackt so um einen ganzen Halbton ab, so was macht das Griffbrett von der sechsseitigen, ja, wie kommt die Decke und so weiter.
Ja.
Super. Also cool. Bis jetzt wirklich überhaupt keine Probleme.
Mit Case abgegeben?
Case sollte ein Bekannter von demjenigen, der die jetzt bekommen hat, bauen.
Ah, okay.
Der war auch eine Woche vorher hier, als ich so Randeinlagen gerade drin hatte und die
einmal so Maß zu nehmen, so, ne?
Um einmal Maß zu nehmen. Und ich weiß nicht, ob der Koffer inzwischen fertig ist.
muss immer warten, ne?
Also, was aber auch nicht wirklich schlimm ist.
Nein, also ich glaube, klar, das ist ja dann ein Zusammenspiel. Ich wollte gerade noch mal, wie lange hast du dran gesessen?
Oh, das ist jetzt relativ schnell gegangen, weil wie gesagt, ich habe im Sommer habe ich mal Lauten- und Klassikgitarrenbaumäßig die Notbremse gezogen, weil es mir einfach zu feucht war.
Okay.
Ich habe eine Klassikgitarre noch Anfang des Sommers vor dieser starken, wo es dann noch die ganzen Überschwemmungen gab.
Ja, genau.
Auch da war es schon richtig feucht eigentlich für meine Verhältnisse und ich habe echt hier. Ich hatte hier teilweise 28, 29 Grad drin, weil der Luftentfeuchter macht nicht nur trocken, der macht auch warm.
Okay, ja.
Und Fenster zu, Tür zu und ne, so, dass ich arbeiten konnte.
Ja.
Und ich habe wirklich bei der letzten Gitarre, die ich dann gebaut habe, bei einer Klassik, habe ich gesehen, als die rausgegangen ist, so die Decke ist ein bisschen wellig gewesen schon. Das ist jetzt vom Akustischen her ist das nicht schlimm, das ist auch vom Optischen nicht schlimm, das ist von der Funktion und von der Langlebigkeit nicht schlimm. Vom Optischen persönlich hat es mich genervt, weil das muss nicht sein.
Ja.
Ne, so. Da hatte ich mich halt mal wieder, hatte ich gesagt, ja, pass auf, bis dann und dann hast du die Gitarre und dann war das auch so.
Ja.
Und dann hatte ich, glaube ich, im März oder April war die gute Dame da und hat gesagt, pass auf, Hauptgitter. Und dann hatte ich halt nach der letzten Klassik, habe ich dann gesagt, okay, dann baue ich jetzt Weißenborn, mach Lautenmuscheln und aber so die richtig wichtigen Dinge von den Decken, von den Lauten halt die Decken, das ist halt zum größten Teil querbeleistet.
Ja.
Wenn ich das mache, das reißt mir im Winter weg.
Jo.
Keine lustige Sache.
Ja.
Dann kann ich lieber Stahlseitengitarren bauen. Ganz ehrlich, so, ich rechne das nicht, wie viele Stunden ich da dran sitze. Das weißt du auch.
Nee, ich will nur.
So von Auftragserteilung bis Fertigstellung von dem Ding waren, ich glaube, im Mai war die Anzahlung dann auf dem Konto, sprich, dann habe ich Ende April habe ich das Ding designt, habe ich das entworfen und dann war Mitte Oktober war das fertig.
Es geht ja, also das ist ja glaube ich für viele Leute da draußen jetzt, die sich das anhören, nur damit man so ein Verständnis dafür bekommt, wie lang man, jetzt gar nicht in Stunden gerechnet, Stunden, lass das sein. So, wir reden nicht über Stunden so. Das,
nö, ne? Nie, weil es passiert immer irgendwas.
Natürlich, genau. Und du machst ja auch nicht nur eine Sache, sondern du machst ja ein paar Sachen auch gleichzeitig, logischerweise.
Du siehst, was hier alles da, also man muss dazu sagen, bei mir hängen halt die Sachen, an denen ich in Anführungszeichen gerade arbeite, hängen an so einer Art Wäscheleine.
Ja.
Natürlich nicht Wäscheleine, aber so, ne, dass das alles frei luftdurchströmt hängen kann, dass die Sachen halt, wenn die frisch verleimt sind, dass sie noch ein bisschen Spannung abbauen können, ohne dass die halt irgendwo übereinander liegen oder sich berühren.
Ja, genau.
Und da hängt eine Menge gerade.
Ja.
Da hängt eine Jumbo in Vogelaugen-Ahorn, da hängt eine ganz Mahagoni, Weißenborn Plus mal wieder, da hängen zwei Oktavgitarren, da hängt ein Ukulelen-Set, da hängt eine Barockgitarre, Theorbe, Laute, eine Weißenborn aus Mango ausgestockter und Flamenco sehe ich gerade auch noch, ein bisschen Zypresse dazwischen aufleuchten und. Also da hängt eine Menge. Das ist alles auch für nächstes Jahr teilweise.
Alles Kundenaufträge auch schon
weit? Ja. Also ich bin wirklich, einen Auftrag habe ich bis Weihnachten nächsten Jahres.
Okay.
Das der, heißt, der kriegt aber auch zwei Instrumente nächstes Jahr.
Okay.
Eins Anfang März und eins zu Weihnachten.
Gut.
Ja, das heißt, finde ich auch.
Ey, das heißt ja, eigentlich ist er dann schon so, wenn er noch ein Instrument von Thorsten haben wollt, wird schwierig für nächstes Jahr.
Nächstes Jahr ist so gut wie voll.
Jo.
Also, ne, klar kann ich solche Sachen wie zum Beispiel jetzt Harpgitarre, Und die Leute sind entspannt. Also der jetzt die nächste Theorbe kriegt, der ist auch eigentlich ganz gut versorgt, aber er freut sich natürlich über ein Upgrade sozusagen. Ja. Ich habe ihm heute noch gesagt, du pass auf, so, ich habe den Steg fertig, die Decke ist soweit wie fertig. Ne? Ich muss jetzt in Anführungszeichen nur noch die Hälse machen und dann zusammenbauen
alles.
Also sprich, ich mache jetzt drei Instrumente noch bis Weihnachten fertig und dann ist aber auch gut für dieses Jahr. Ne? Und alles andere nächstes Jahr, weil ganz ehrlich, wie gesagt, wenn ich merke, dass ich irgendwie Druck habe oder wenn jemand sagt, so ja, kann ich mal zugucken? ich würde auch meinem Autoschrauber ganz gerne mal zugucken, wie der mein Getriebe auseinander nimmt. Haben die bestimmt auch Verständnis, dass ich das mal sehen will?
Ja, natürlich. Ey, das muss, also da wollte ich gerade nochmal einschlagen mit dem, da bist du ja genauso wie ich, da sind wir uns ja ähnlich mit dem, man macht sich selber genug Druck, so, das ist halt immer so.
Ja, hoffentlich.
Ja, natürlich. Also will ich, also das extrem viel.
Ich meine, ich weiß das echt zu schätzen, auch dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Ich meine, du hast vor, wann hast du mich gefragt, von wegen, ob wir mal eine Podcast-Folge machen können?
Das ist noch gar nicht so lange her, Anfang Oktober. Ende September. Ja, ist noch nicht so lange. Ja, da meinst du, der Oktober ist dicht, lass mal im November machen.
Okay. Und ich hätte jetzt gedacht, irgendwie, das wäre ein halbes Jahr oder sowas.
Und nee, weißt du was? Du hast recht. Du warst einmal, du hast vollkommen recht, du warst im Sommer nämlich einmal da.
Stimmt.
Genau. Da bist du mit
Fahrrad vorbeigekommen. Und da haben wir irgendwie eine Dreiviertelstunde gequatscht bei dir. Irgendwie.
Exakt. Ja, genau.
Mal und wieder. Dann, ne? Verdammt.
Wann sonst?
So, gut, ne? Aber wie lange haben wir uns vorher nicht gesehen? Irgendwie 4-5 Jahre mindestens.
Also ich glaube, original, ich glaube 2016, 2017. Ja. Und dann kam ja auch, wie gesagt, habe ich mich auch mit dem Schauer selbstständig gemacht und dann ist ja, man hat ja immer was zu tun. Genau. So, man ist ja trotzdem immer im Dunstkreis. Ich habe genauso, wenn Leute halt immer mal angerufen haben, sage ich dann immer, kann ich nicht, ruf Thorsten Svernitz an. Mhm. Und umgekehrt ist genauso, ja, ich habe ihre Nummer dann von Thorsten Svernitz bekommen. Ja. So, ja, alles klar. So. Man empfiehlt sich ja gerne weiter.
Schöne ganz Grüße ehrlich, von Thorsten, und so, genau. Ne? Also ich sage auch immer dazu, schöne Grüße von mir bestellen, weil immer, dann...
Dann kann man das zuordnen.
Dann weiß der Paul, wo du herkommst. Also von daher, wie gesagt, so, ich schiebe momentan wirklich Reparaturen ein bisschen vor mir her. Es steht hier ein bisschen was auch natürlich noch. Andererseits habe ich auch Leute wieder als Kunden, die mir sagen, ey, wieso, du bist doch schnell. Du bist einer der schnellsten Gitarrenbauer, die ich überhaupt kenne. Yeah. Wo ich dann denke, so, okay.
Yes.
Wobei auch dazu zu sagen ist, ich habe jetzt eine Gitarre von einem ganz lieben Kunden von mir. Die stand, das war damals, er hat die kaufen können, als die Decke wirklich kaputt war. Mhm. Also Klassikgitarre, richtig gutes Ding. Mhm. Und ich weiß nicht, was damit passiert ist, ob die eine Treppe runtergefallen ist oder sowas. Also die Decke war wirklich unrettbar verloren.
Ja.
Und dann hat er das Ding recht günstig übernehmen können und hat die bei seinem Lieblingsgitarrenbauer im Taunus vorbeigebracht.
Jo.
Hat aber auch Gitarren von dem Kollegen gespielt, muss man dazu sagen. Also er hat die nicht gebraucht, wirklich die Gitarre, sondern der hat die da abgegeben und dann haben die irgendwie einmal im Jahr miteinander telefoniert oder alle halbe Jahr und er sagte, nee, bin ich noch nicht zugekommen. Mhm. Und das Spiel haben die 20 Jahre gespielt. Sprich, diese Gitarre stand wirklich 20 Jahre mit kaputter Decke beim Dieter. Dieter Hense ist vor 2,5 Jahren ungefähr gestorben.
Mhm. Ich kenne ihn vom Hörensagen.
Seitdem steht die bei mir.
Hast du die geerbt?
Ich habe die wirklich geerbt, ja.
Ja gut, das ist natürlich schon ein Rekord. Ne?
Ich habe auch eine alte Decke vom Dieter. Ich habe ein bisschen von seinen Hölzern auch übernommen, allerdings noch zu seinen Lebzeiten.
Ja.
Das war mir sehr, sehr wichtig. Ja. Und wir sind dann zusammen mal durchgegangen und haben gesagt, ja, komm, die Decke, die nehme ich dann dafür. Das war auch damals schon klar, dass ich diese Gitarre irgendwann bekomme.
Ja.
Weil Dieter hat die letzten Jahre, der war zwar jeden Tag noch in der Werkstatt, aber er hat nichts Großes mehr
angefangen. Okay. Ja.
Und das war halt wirklich so, wir waren ein, zwei Mal im Jahr waren wir da und haben einfach nur irgendwie Kaffee getrunken, haben uns mit Kuchen abfüllen lassen, meine Frau und ich.
Und
also unfassbarer Typ auch. Und der hat auch nie eine Maske getragen in der Werkstatt. Hier Corona-Lockdown oder sowas, hätte der, ich meine gut, der hat Werkstattwohnung, das war halt ein Haus im Taunus am Land sozusagen. Der ist in seiner Werkstatt, der musste auch nicht rausgehen. So, ne?
Glaub,
also Maskenzwang oder sowas. Der hat selbst beim Palisanderschleifen mit der Flex oder so hat er keine Maske aufgehabt. Und da kannst du dir vorstellen, was du da abkriegst.
Voll. Also es gibt so manche Punkte, da trage ich dann auch natürlich dann gerne Maske so. Ne?
Ja, das, natürlich.
Oder auch Gehörschutz, keine Ahnung, das ist halt ultra
wichtig. Ja, klar.
So, ne? Also ich kann.
Wir haben hier eben noch gesagt, so Bundieren von Akustikgitarren. Das ist so höllenlaut, weil du einfach mit dem Hammer auf einen akustischen Korpus
klopfst. Ganz genau. Es ist wirklich höllenlaut.
Ja.
Ja.
Ist mir auch und schon da klingeln dir irgendwie nach dem zweiten, dritten Bund klingeln dir die Ohren.
Ja, oder?
Und wenn du dann nachher über den Korpus gehst, das ist einfach das Ding, das brüllt dich jedes Mal an. Richtig. Und das ist ungesund.
Ja, da schmeißt eine Oberfräse an. So die, also ja. Der ist so ein hoher Frequenzton und ich kriege da einen Rappel. Mhm. Das geht einfach nicht.
Oder wenn du eine Gitarre aus Cocobolo oder Santos Palisander baust, ne, Boden und Zahn. Mhm. Ich habe letztes, gar nicht wahr, dieses Jahr habe ich eine Ukulele aus mit Cocobolo-Boden und Zahn gebaut, weil manchmal hast du halt irgendwie Kram dabei, da kriegst du keine Gitarre mehr raus, kriegst auch keine kleine Gitarre mehr raus. Okay, na, so was machst du?
Ja.
Dann nimmst du halt irgendwie eine graue Decke. Ich habe so echt nette Alaska-Sitka-Fichte, die war jahrzehntelang als Pfahlbau, Unterbau sozusagen von irgendeiner Holzfällerhütte. Frag mich nicht in Alaska, ob da so viele Bären unterwegs waren. Jedenfalls haben die sich ihre Holzfällerhütte auf den See gebaut. Mhm. Und das waren die Stützbalken davon. Okay. So, die haben da wirklich halbe Stämme versenkt in diesem See. Und der ganze Modder und die ganzen Mineralien aus dem See sind in dieses Holz reingezogen. Ja. Das sieht unfassbar aus. Das Holz ist so richtig echt wunderbar grau bis blau. Es ist so ein bisschen Stonewash-Look. Mhm. Und dazu dann halt dieses knatschrot-schwarze, orange Cocobolo-Zeug. Sah unfassbar aus.
Geil.
Und da habe ich es echt wieder gemerkt, ich reagiere extrem auf Cocobolo. Mhm. Also ich brauche wirklich ohne Maske nur mal schleifen oder mit der Ziehklinge dran und ich habe sofort für 10 Minuten die Nase zu und Augentränen. So, du wirst mit der Zeit wirklich, ich mache das ja jetzt ungefähr 30 Jahre, mache ich den Kram jetzt. Ja, und bin wirklich mit der Zeit echt vorsichtiger geworden.
Ja, also muss man auch. Also, weil ich glaube, irgendwann, es gibt so ein paar Arbeiten, du arbeitest dich halt fertig. Also es ist einfach so.
Ja, so auch beim Bünde abrichten oder Shellac-Politur habe ich inzwischen Handschuhe an. Mhm. Na klar, Latex-Handschuhe
ja,
klar. So, ne?
Ja.
Aber ich habe einfach auch keine Lust mehr, irgendwie auszusehen, als wenn ich ein Töpfchen gewühlt hätte.
Genau, als ob du frisch vom Bau jetzt gerade kommst.
Genau.
So, ne? Klar, voll. Also bin ich voll bei dir. Ich meine, ich mache das bei, was mache ich verarbeiten? Hört sich jetzt auch so.
Ja, sämtliche Buntarbeiten, wenn du halt so mit Micromesh irgendwie die Bünde polierst.
Es fängt schon an. So
die klar. Matsche willst du nicht anfangen.
Nein, also genau, du hast immer diesen komischen Grauschimmer dann da drin, so ziehe ich mir auch ran schon. Genauso wie, wenn du, gerade bei Stainless-Steel-Bünden, wenn du die links und rechts ablenkst, die fliegen dir um die Ohren.
Ja.
So, also ich muss wirklich, ich habe das letztens, ich habe dem Karma gesagt, pass auf, schneid mir bitte den, ich habe ja noch was für den. Karma heißt der.
Ah,
genau,
jetzt bin
ich Karma. Und hab dem Jungen dann gesagt, weil der andauernd zu spät kommt, ne? So andauernd kommt der Junge zu spät. Da habe ich schon mal so eine Krawatte und sagst du aber noch einmal, und du brauchst nicht mehr wiederkommen. Nein, er ist ein super Typ. Grüße. Hört meinen Podcast eh nicht. Deswegen nein, der hört ihn nicht. Wir haben schon eine Volkslang gemacht, aber er sagte immer, ja, ich bin noch nicht dazu gekommen und bla bla. Der hört das nicht. Wir können ja sagen, was wir wollen. Egal, der kommt andauernd zu spät, Herr Kollege, und dann bin ich natürlich schon, ruhig immer so einen Spruch dafür und dann sage ich, boah, Karma, ich habe hier eine tolle Scheißaufgabe für dich, knippst du noch mal ein bisschen oder klinker mir die Bünde mal aus, weil dann ist dann immer so, gerade bei Beinigen, das sind so Sachen, die sind so stupide und die nehmen für mich mal Zeit weg. Verstehst du so? Deswegen,
also das ist so deine most hated
Ja, irgendwie beim Modieren schon so, weil ich denke, ich finde das am geilsten, du hast einen Stratthals ohne Beine, kannst die Dinger einfach da reinjagen. Und wenn aber irgendwie Paula oder whatever hast, wo du schon siehst, okay, selbst das Griffbrett hat noch nicht mal ein richtiges Beining, sondern die Schlitze sind noch so ausfurniert, weiß ich dann immer, okay, du musst die ausklingern, das dauert für mich immer so, es dauert. Und da habe ich dem Kamerad gezeigt, wie das geht. Ist jetzt auch nicht schwer. Und dann habe ich ihm Satz der in die Stilbünde gegeben und dann sollte er die vor, weil die sind ja schon viel zu lang, da meine ich so, knipst die vorher mal so ein bisschen durch, halte die an, dass die ein bisschen Überstand haben, das reicht. Der hat die nicht durchbekommen. Er hat einen Kniepex genommen und der war wirklich so, ich schaffe das nicht. Und da muss ich auch gestehen, ich habe dann auch einen Kniepex genommen und die waren also sehr hart. So, ne? Und
welche Firma?
Wagner.
Ah,
so, also ja, klassischer, und ich glaube, die haben irgendwas geändert, weil die waren vorher nicht so hart. Vielleicht ist aber auch der Kniepex irgendwann mal, hat das hinter sich gehabt, kann natürlich auch sein. Nichtsdestotrotz, dir fliegt die Scheiße halt überall hin. Ich habe ihm schon gesagt, nimm dir den Mülleimer und knipst das Dreck quasi so da rein, dass das Ding, also dass der das Stück vom Bund dann dahin fliegt. Aber da musst du echt höllisch aufpassen, auch wenn du die nachher ablenkst. Und ich muss die manchmal mit zwei Händen dann, ich komme mir vor, als ob ich mit einer Rosenschere oder mit einer Heckenschere halt irgendwie was abknipsen muss. Die fliegt
dahin. Vielleicht wäre wirklich mal eine neue.
Nee, ich habe einen neuen Knips.
Genau.
Also, da ging das schon. Nee, aber trotzdem, manchmal, und ich habe sogar die gute Ablenkzange, die habe ich mir von Diktum sogar geholt.
Ah, okay.
Die hat so ein, unten noch so extra für den Hals-Korpus-Übergang so eine kleine Filzunterlage, dass du die wirklich auf den Korpus dann auch legen kannst. Genau, ist dann von...
Habe ich noch nicht, aber...
Wie heißt die Firma nochmal, die auch geiles Zeug bauen? Warte, nicht...
Sintrums Belarus.
Nee,
Bosco?
Summit, oder Summit heißt die.
Summit.
Genau, die, da ist die auch von.
Ja, genau.
Und die ist ultra geil, die ist auch unkaputtbar, aber trotzdem bei den Stainless-Steel-Bünden, die fliegen in alle Himmelsrichtungen und ich habe einfach keinen Bock, dass dir so ein Stück mal irgendwann ins Auge fliegt. So, ne?
Und, du als Nicht-Brillenträger, klar, du hast das Risiko. Ne, dafür gibt es aber Schutzbrillen auch.
Ja, so. Ja. Oder ich habe mir auch, also ultra lang dafür, ich habe mir so einen kleinen Band- und Tellerschleifer. So einfach, wenn du mal weißt, so, okay, ich habe jetzt keinen Bock, wenn der Stegrohling, der Sattelrohling nicht in den Nut reinpasst, den jetzt per Hand halt irgendwie runterzuschleifen. Ich lege den einmal kurz oben auf den Bandschleifer, nimmst das grobe weg und fertig. Da musst du trotzdem aufpassen, weil dann legst du den einmal da drauf und wenn er dann...
Der geht ab.
So, ne? Und weißt du, wie oft der mir schon in die Ohren geflogen ist und dann irgendwie knallt er da und dann merke ich auch so, nein, ich ziehe jetzt eine Schutzbrille auf. Ja. Ist mir egal, weil das Ding fliegt in alle Himmelsrichtungen und da ist gut Speed drauf. Nein, mach's nicht.
Ja, das,
du hast nur... man hat nur zwei Augen.
So, genau. Ne? Und mit eins der ersten Dinger, die ich mir überhaupt gekauft habe, nach dem Kompressor, war einfach eine Atemschutzmaske.
Jo.
Und inzwischen bin ich auch so drauf, so jedes Jahr eine neue.
Ja.
Weil einfach, das ist nicht lustig, wenn du das Ding halt wirklich ab und zu mal aufhast oder sowas. Nee.
Nein.
Also nicht nur die Filter einsetzen, sondern das ganze Teil.
Ja.
Ne? Weil auch da porös und unhygienisch und bö. Ne? So, mit der Zeit wird man vielleicht auch ein bisschen etepetete. Ja. Aber ich meine, man hat ja nicht nur einen Hobel, wie du siehst, sondern das läppert sich so ein bisschen.
Ne?
Also auch da wieder Jäger und Sammler.
Ja.
Andererseits, ich habe fast alles, was ich brauche. Mhm. Also ich gucke inzwischen relativ emotionslos durch Werkzeugkataloge oder sonst was durch.
Also, genau, man kriegt nicht mehr so die großen Augen. So.
Ja, aber ich bin doch schwach geworden neulich mal wieder. Veritas hat endlich den NX60 draußen. Das ist ein kleiner Einhandhobel. In echt netter Version.
Okay.
Also First of All Premium Line und die haben wirklich das Ding 3 Jahre nicht an den Start gekriegt.
Echt?
Stand auf der Homepage
also,
und due to a manufacturing problem we have in irgendwie bla bla bla. Ja. Ne? Schweinegeiles Werkzeug.
Ja, also
das ging nie anders. Und wie gesagt, da hatte ich vor 3 Jahren den schon mal im Warenkorb liegen und dann kriegte ich eine Mail von dem Typen und nehmen sie ihn lieber wieder raus.
Nein, das ist ja so, ich meine, ich habe jetzt, ich bestelle doch häufig bei Diktum auch immer noch, weil immer noch amtliches Zeug natürlich
oder
immer
Dieter ist. Dieter Schmied in Berlin.
Bitte?
Dieter Schmied in Berlin,
ja, es gibt
feine Werkzeuge.
Genau, feine Werkzeuge auch und ich bin jetzt auch wieder bei Stu Mac angekommen, weil ich mir auch den Membership-Account gemacht habe. Stu Max, weil dann kostet er mal 10% weniger und einfach, du sparst die Shipping-Kosten.
Genau.
Also das ist halt geil. So, ne? Und ich finde es ultra krass, ich habe mal irgendwann im Kopf gehabt, dass bei Stu Mac alles beim Zoll landet, das ist einfach nicht mehr so. Also es ist einfach nicht mehr. FedEx stellt dir das einfach zu, die machen die Zollabwicklung für dich. Und es ist original. Ich habe einmal dieses Priority Shipping gemacht, was dann irgendwie, glaube ich, $25 kostet oder Euro kostet, wo ich mir dachte, mache ich mal. Und scheiß Thorsten, ich habe es Freitag bestellt. Montag war das da.
Ich weiß.
Ja. Wow. Also ich konnte es nicht glauben.
Ich stehe völlig auf StuMac und auch die Werkzeuge, die selber machen, das hat Hand und Fuß. Da habe ich einiges von.
Ja.
Auch, natürlich. Ne? Die Diamantverrundungsfeilen zum Beispiel für Bünde.
Ja.
Wenn du Edelstahl benutzt als Bundmaterial, brauchst du sowas.
Ja.
Na, also da gibt es nichts, was an Pfeilen hierzulande hergestellt wird oder Japan oder sonst was, ohne Diamantpfeilen bist du bei Edelstahlbinden echt aufgeschmissen.
Ja, das ist schon das.
Na, oder du hast halt extremen Pfeilenverschleiß.
Ich bin faul, ich arbeite immer noch mit denen, die ich von dir damals, die Hosco-Dinger, und da ist jetzt aber auch schon der zweite oder dritte Satz auch drin. Das ist einfach
natürlich.
So. Also das ist, und vor allen Dingen, das Geile ist halt so, bei mir ist das so, irgendwann, das finde ich, also von vorne. Gerade so beim Mundfeilen ist mir irgendwann aufgefallen, meine Feilen waren schon längst durch. Dann ist mir aber gar nicht so richtig aufgefallen, weil du gewöhnst dich dann daran, natürlich, dass die arbeiten irgendwie noch und du kriegst, meinst, das dauert alles ein bisschen länger. Oder auch so Ablenkfeilen. Ich habe eine Ablenkfeile, die habe ich jahrelang, meine erste noch, die habe ich jahrelang benutzt, hat immer ultra lange gedauert. Dann dachte ich irgendwann so, ich glaube, ich hole mir mal eine neue. Da habe ich mir eine neue geholt. Ne? Und dann musste ich erstmal an die Haptik bzw. wieder an das neue Werkzeug gewöhnen, weil der Materialabtrag ist viel höher.
Natürlich.
So, aber das ist so, du hast dich daran gewöhnt, einfach dass du merkst, du arbeitest mit altem Werkzeug, irgendwie geht das noch so. Das ist
am Anfang, als ich mir meine Raspeln geholt habe, das war damals noch Firma Honnete. Die waren da, wo der RWE-Turm.
Von denen hast du immer genau. So einen Werkzeugladen noch, den ich
hier gab. Ne? Ja, genau. Und die haben wirklich irgendwann mal alles, als die Richtung pleite gegangen sind, haben die allen möglichen Kram rausgeschmissen. Ja. Die benutze ich immer noch. Ja. Und die waren wirklich am Anfang so scharf, dass mir die Pfoten geblutet haben.
Krass.
Die habe ich echt nur mit dem Tanzschuh, ich habe es überhaupt nicht verstanden, wieso tut mir meine linke Hand weh.
Ja.
Klar, Rechtshänder, so du hast rechts den Griff und links machst du irgendwie, gibst du Gummi da auch drauf, beim Hals verrunden oder sonst was. Also unfassbar das Zeug und die kriegst du nicht kaputt. Also gutes Werkzeug, ne? Und deswegen auch, klar, die Hobeleisen, die schleifst du irgendwann sukzessive durch.
Ist normal, ja.
Ne? So, dafür gibt es Ersatzeisen.
Genau.
Hervorragend. Ne? Und da sind wir jetzt schon beim nächsten Problem, auch wieder Ausbildung. Ja, wen lasse ich an mein Werkzeug?
Ja,
ne? Was für Holz dann und
ja, natürlich, ne?
So. Und wenn du ein Praktikum machst zum Beispiel, du fängst ja nicht mit Werkzeugschärfen an. Das wäre ja eigentlich das, wo man einen Praktikanten für gebrauchen könnte und wo man sagen könnte, okay.
Genau, schärfe doch mal den Satz hier.
Genau. So, ne, das sind, du kennst meinen Kram hier, ne, irgendwie japanische Wasserschleifsteine, beziehungsweise Abziehsteine und.
Ja.
Ne, so, da lasse ich keinen dran, der
noch nie
irgendwie Werkzeug in der Hand gehabt.
Klar.
Ne, nein, also selber machen. Das war auch wieder Thema Ausbildung dann.
Ja.
Du stehst einfach erstmal irgendwie daneben und du musst es auch finanzieren können.
Natürlich.
So.
Ja. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch so, das muss man ja auch nochmal sagen, ich habe mich vor eine Stammkunde von mir, liebe Grüße an René.
Hi René.
Genau, hi René. Wenn er das hört, dessen Bruder, der Patrick, der hat beim Stoll seine Ausbildung gemacht. Das ist nochmal. Okay. Ich wollte gerade sagen, irgendwann hört das auf, der nimmt trotzdem das auf.
Also so ein bisschen nach Flatliners.
Mir ist das auch mal auf. Beim ersten Podcast habe ich auch so, fuck, aber es ist nochmal. Das ist,
okay.
Danke GarageBand für dieses Feature. Naja, auf jeden Fall der... der Bruder vom René Patrick, der hat beim Stoll gelernt. So, der ist Geselle.
Jo.
Und dann hat mir irgendwann der René erzählt, weil der hat sich vom Stoll eine Western-Gitarre bauen lassen. Oder hat er sich bauen lassen, Punkt aus, hat er sich eine gekauft. Und dann hat er mir irgendwann so gesagt, ist er mir vorbeigekommen, weil ich mir die angucken wollte. Weil ich glaube, original ist die erste Pfanne, die ich vom Stoll mal hatte. Und ich finde halt, denkst du, boah geil, mal eine Gitarre von Christian Stoll, cool, ich Bock drauf. Und da meinte er, ja, hier, mein Bruder, der Patrick, der hat da seine Ausbildung gemacht. Ich so, wie, was mal? Was, ein Bruder, der gelernt hat, Zupfinstrumentenmacher ist, so? Was macht der so? Ne? Und der meinte so, ja, der ist da, hat die Ausbildung fertig gemacht, aber der arbeitet ja schon super lange nicht mehr. Ich so, also gar nicht mehr in dem Beruf. So, ne? Ich so, okay, wow, den will ich kennenlernen. Ne? Den angerufen, oder der René hat mir den Kontakt hergestellt. Und dann kam der Patrick vorbei, der ist so mein Jahrgang. Vielleicht ein, zwei Jahre jünger, können wir auch vorstellen, dass bestimmt so, ich hatte mich beim Stoll auch mal beworben gehabt und wahrscheinlich ist das so gewesen, so, wir haben uns vielleicht gleichzeitig beworben und der hat dann bessere Karten gehabt, wurde dann genommen und fertig so, ne? Ist ja whatever so, ne? Und dann haben wir so gequatscht und der Patrick war echt so ein Typ, so, der sah aus, ob der frisch von der Weiß kommt, so, ne? So fertig gewesen und da haben wir uns einfach lange so über die Ausbildung auch unterhalten und er sagte, damit schließe ich jetzt den Kreis, wenn du jetzt zum Beispiel beim Stoll arbeitest, der macht ja, hat ja auch eine Line dann draußen, wo einfach auch so ein bisschen Massenproduktion made in Germany jetzt
natürlich.
Ist. So, ne? Und da ist das dann so, es muss irgendwie schnell gehen. Du hast, weißt du, du machst ja auch Aufträge, aber beim Stoll ist ja, oder in so einer etwas größeren Ordnung, ist ja eine andere Frequenz auch da, wo man auch eine Person abstellen kann. Ich glaube nicht, dass der Christian, also natürlich nimmt er sich auch die Auszubildenden dann an, aber die hängen ja nicht den ganzen Tag am Arsch. So, das wird nicht so, also glaube ich nicht.
Du warst noch nicht beim Christian,
nein.
Ne? Okay. Ja, wo fange ich an?
Woher war auf?
Ja. Er ist ja nun mal aus der Ortsmitte von Waldelbsesch irgendwann rausgezogen. Und hat sich sein Ding aufgebaut, wo er auch wohnt und ich finde den Typen klasse, mhm. ich finde seine Organisation klasse, ja. das habe ich dem auch irgendwann mal gesagt. Ja. Ich habe ihn auch mal gefragt, ich glaube La Primera heißt das Modell, diese mhm. Einstiegsklasse an Klassikgitarren, mhm. die er baut, ja. oder ich weiß nicht, ob er da überhaupt das Label unterschreibt, jo. Oder ich habe ihn auch mal gefragt, wie lange seine Jungs dafür brauchen mhm. dürfen, dass die Gitarren gebaut werden. Das geht natürlich nur mit massivem Maschineneinsatz ja. und dann baust du halt nicht eine Gitarre oder zwei oder drei, aber dann irgendwie total unterschiedlichen Kram,
ja.
sondern dann machst du halt wirklich den ganzen Tag erstmal irgendwie 6 oder 7 Hälse fertig.
Mhm.
Ja, so. Und ja. am nächsten Tag machst du dann irgendwie 6 oder 7 Zagenkränze ja. fertig. Dann brauchst du aber auch 6 oder 7 Zagenformen.
Ja, natürlich, so. Klar. Ja.
Das Gleiche. Also da sind wir dann auch wieder beim Thema Handarbeit und verschiedene Sachen. Ich, wie gesagt, und CNC. Ich mhm. habe einen super lieben Kollegen in Österreich, mit dem ich auch immer Holz kaufe mhm. jetzt insgesamt. Der hat eine CNC-Fräse und der macht da eine Menge mit.
Jo.
Seine ganzen Inlays, seine ganzen ja. Intarsien, Schalloch-Intarsien und was auch immer. Verzierungen um Bodenfugen rum oder sowas. Also wirklich richtig gutes Zeug.
Ja.
Sieht toll aus.
Ja.
Ist auch wirklich perfekt.
Ja.
Der hat das Ding, der hat 3 Jahre gebraucht, damit die CNC-Fräse macht, was er will.
Wollte ich gerade sagen.
Ne? Also für ihn ist das auch überhaupt kein Problem, dass der von Hand mal eben irgendwie 8 gleiche Hälse machen würde, mhm. weil er macht das halt vor, dann
ja.
spannt er das irgendwo ein
ja.
und dann kommt Kollege Oberfräse und macht das auf 1/10 mindestens ja. genau.
Mhm.
Also. Also Toleranzen
ja.
Messbar, aber
nicht,
ja, mit dem Auge nicht jetzt nicht wirklich. Mhm. So. Dann ist auch kein Problem, wenn du auf einmal einen Endorser an der Hand hast und du baust 20 Mal das gleiche Modell
mhm.
im Jahr.
Ja.
Oder wie viel auch immer.
Natürlich.
Das ist natürlich wunderbar für die finanzielle Versorgung.
Klar.
Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich würde mich in den Zug legen. Also, wenn ich wirklich jetzt das ganze Jahr nur eine Gitarre bauen dürfte.
Ja.
Oder ich habe einen wunderbar lieben Kollegen in Berlin, der hat auch, also ich bin ja wirklich schon zwischen allen Stühlen sitzend mit meinen sowohl Lauten als auch Klassikgitarren, als auch Flamenco und was auch immer alles
ja.
noch dazwischen hängt. Der Christian Stoll erzählt das immer sehr gerne, mhm. dass er mal auf einer Klassikgitarrenausstellung war und eine Frau hat sich in seine Gitarre verliebt mhm. und spielte die eine Stunde oder länger und dann hat er einen Fehler gemacht und gesagt, wollen Sie vielleicht noch mal ein anderes Modell ausprobieren?
Ja.
Wie, Sie haben noch ein anderes Modell?
Und dann
war sie weg.
Ja.
Und ich glaube, das war traumatisch für ihn. So in meiner Sicht, klar, ich baue auch Klassikgitarren, mhm. ich baue aber nicht nur Klassikgitarren,
ja.
aber offenbar ist das wirklich so, du musst Scheuklappen haben oder sowas, um sowas machen zu können. Auf der letzten Ausstellung hatte ich eine Visitenkarte mit, mhm. also Klassikgitarrenausstellung, ich hatte 2 Klassikgitarren dabei und hatte eine Visitenkarte mit, wo eine Lautenrosette drauf war und da steht auf der Rückseite dann natürlich auch Gitarren- und Lautenbau.
Jo.
So, und der Typ spielt meine Gitarre, findet die auch ganz toll. Nimmt sich eine Visitenkarte, du baust auch Lauten?
Mhm.
Ich sag ja. Ja, das sieht man. Genau so habe ich auch geguckt. So,
wie meint er das jetzt?
Ne, ja. So, meint er jetzt die Gitarre,
ja.
dass die klingt wie eine Laute, weil tut
sie
nicht?
Ja.
Meint er mich, so mhm. wie ich aussehe,
ja.
Die Klamotten, die ich anhab,
ja.
oder das Auto, was ich fahre, oder.
Die Frage ist, wie sieht ein Lautenbau aus?
Wie sieht ein Lautenbau aus? Also wie Meister Eder mit dem Pumuckl oder sowas. Ich habe keine grüne Schürze an, ich habe keinen Rauschebart.
Nee, ich glaube, also wenn ich einen Lautenbau jetzt denke, wenn ich das bei Google eingeben würde, kommt wahrscheinlich irgendein Bild aus irgendeiner ganz anderen Epoche.
Da kommt ein Holzschild von, ich weiß nicht wem,
so, genau,
von 1592.
Ganz genau, so sieht ein Lautenbau anscheinend
genau,
aus. Ja, okay.
Also du musst als Klassikgitarrenbauer, musst du wirklich nur Klassikgitarren bauen.
Mhm.
Das ist so. Ich meine, auch Klassikgitarrenfestivals, ich weiß nicht, ob du mal auf einem warst.
Nein.
Mach das mal, es ist super lustig.
Okay.
Weil es ist wirklich ein Festival von Gitarristen für Gitarristen und da geht auch kein anderer hin.
Okay, ja.
Mhm. Das muss man einfach wissen.
Jo.
Ich hatte irgendwann mal eine Stradivari-Barockgitarre mit dabei
mhm.
und die Leute haben wirklich sich da hingesetzt und wie, Moment, keine sechste Seite, doppelte Beseitigung, also chörige Beseitigung, und dann wird da versucht, irgendwie krampfhaft 19. Jahrhundert und Rodrigo oder sowas drauf zu spielen.
Da ist ja die Jazzpolizei ja noch richtig funky.
Wo gegen. Ich nur gedacht habe, so versuch sie vielleicht erstmal einen Song zu begleiten.
Ja, genau, spiel doch erstmal was so, ne?
Genau. Also es ist wirklich strange. Mhm. Gott sei Dank hören Klassik-Gitarristen deinen Podcast nicht.
Sehr wahrscheinlich. Nein, ich habe auch, also meine Stilgruppe ist auch nicht Klassik, Leute. Die schicke ich immer zu dir.
Das ist so ein Lieb von mir. Dankeschön,
Paul. Der Volkmann-Näher sage ich immer, Thorsten, Nils ist dein Mann.
So, ja, ist, also wie gesagt, also ich bediene mich aus so vielen, ja nicht Schubladen, aber so aus so vielen Epochen. Und es macht nach wie vor richtig, richtig Spaß und es ist und diese Abwechslung, die brauche ich auch, ehrlich gesagt.
Ja.
Na, so, ich ne, wie gesagt, so ganz lieber Typ, der hat auf einmal einen Gitarristen, US-amerikanischen Gitarristen, dem wirklich alle hinterherlaufen, mhm, und er hat ein Instrument von ihm gekauft. Mhm. Und auf einmal hat der eine Lieferzeit von 7 Jahren. Okay. Sprich, die Leute haben aus den USA angerufen und gesagt, wo soll ich die Anzahlung hin überweisen? Ich will so ein Ding haben.
Ja.
Der Typ darf 7 Jahre lang von jetzt an nur noch diese Gitarre bauen. Fühlst du das?
Nein, es ist das, also es ist, ne, das Gleiche wie, ich glaube, dann hatte mir der Daniel, als ich den Podcast hatte, nachträglich noch erzählt. Ich sag das, ich weiß, also ist jetzt auch, glaube ich, kein großes Geheimnis. Er hat mir erzählt, ich kürze das ab, er hat ja seine Ausbildung in den Staaten gemacht.
Genau.
Und dann...
Nee, Moment, in England und war dann aber in den Staaten.
Genau, so, genau, in Red Wing, so ganz genau. War doch Red Wing, ne? Da genau, wo die,
gute Frage.
Wo auch die Stiefel und so weiter
herkommen. Daniel und ich, wir wissen ja, dass es uns gibt, seit er Werkstattmeister bei Bayers war oder so.
Ah, okay.
Da standen wir uns irgendwann mal gegenüber, ja, und ich war gerade auf dem Weg zum Gesellen oder sowas und er war gerade in England fertig oder aus Amerika zurück, ja, oder sowas. Und seitdem weiß ich, dass es ihn gibt. Und er ist ja relativ kurzzeitig später, hat er sich dann ja auch selbstständig, ja, genau, gemacht. Ich habe auch irgendwann so seine Homepage gefunden und wusste, dass, ja, es ihn gibt. Und wahrscheinlich wusste er auch, dass es mich gibt.
Ja.
Und wir haben uns das allererste Mal in unserem Leben wiedergesehen dann wahrscheinlich. Ich hätte den Typen nicht wiedererkannt.
Auf dem Summit dann, oder?
Auf dem Guitar Summit in Mannheim.
Jo, okay. Mhm.
Weil wir nebeneinander zufällig die Stände hatten.
Ja.
Ansonsten wären wir ja auch nicht in Berührung gekommen. Ne? Und er kam auf einmal rüber und sagte, du bist doch der Thorsten von Lietz. Ich sag so, ja, und wer bist du?
Ne?
So, kleine Schipper, ich sage, jo, alles klar, jetzt wo du sagst. Ne?
Ja.
Auf einmal funktioniert das. Aber du musst erstmal irgendwie 4 Stunden Autobahn fahren, damit du
mit
Bochum-Wattenscheid irgendwie kommunizieren kannst.
Es ist ja immer so, und ich meine, wir wissen ja alle, glaube ich, voneinander, dass man existiert, würde ich, genau, schon sagen, das, ja, ist klar, ja so. Nee, weil ich sagen wollte, der Daniel hat, hat mir erzählt, der hat in den USA dann die Ausbildung quasi fertig gemacht, mehr oder weniger, oder nochmal drangehangen. Und da waren dann sowas wie Scouts dann da, die sich quasi die Stücke angeguckt haben. Und da war auch irgendwie Gibson-Scout dann da. Und, genau, und dann gesagt, hier, das gefällt uns, willst nicht bei Gibson arbeiten. So. Und er meinte dann damals, also dat, damals hat er sich gedacht, weil das Ding ist so, und das muss man sagen, das ist bei Gibson ja noch heute so. Gibson ist, du bist Fabrikarbeiter,
ja, klar,
und machst, das schreiben die ja auch, aber die inszenieren das natürlich anders.
Mhm.
Wenn du irgendwie Neck-Shaping machst, dann bist du fürs Neck-Shaping verantwortlich.
Ja,
und dann stehst du da und machst nichts anderes, außer am Bandschleifer irgendwie grob erstmal da dein Neckprofil reinzukommen. Die können das alles, ja, auch, gar nicht das Ding.
Und wenn du Randeinlagen machst für Gibson Les Pauls, dann machst du den ganzen Tag Randeinlagen für Gibson Les Paul.
Ja, ganz natürlich. Genau. So. Und er meinte damals, er sagte rückblickend, weil ich auch verstehen kann, sagte er so, er als junger Kerl hätte das vielleicht 1-2 Jahre machen sollen, weil dann hätte sie auf Fähnchen schreiben können, ich habe aber bei Gibson gearbeitet, so, macht, also das ist, ey, kann ich aus, erstmal so verstehen, aber sagt er einfach so, ich habe da keinen Bock drauf gehabt, weil ich auch verstehen kann, also da würde ich ja auch irgendwann freidrehen, wenn ich denke, ey, ich stehe jetzt den ganzen Tag, weil es ist nichts anderes, als wenn du irgendwo in irgendeiner Firma arbeitest und machst irgendeine Fabrikarbeit und dann hat dann nichts,
ja, mit dem Gitarrenbau zu tun.
Oder so. Ja, genau, das hat nichts mit dem, was dich erfüllt, zu tun. So.
Das ein Bewerber für einen Ausbildungsplatz war irgendwann mal hier, der hat es wirklich geschafft, komplett hier vorbeizukommen, um zu fragen. Also inzwischen bin ich ja schon froh, wenn ich eine Mail bekomme.
Ja, genau.
Oder ich habe es aber auch schon gehabt, dass halt eine Mutti vor mir steht. Mein Sohn interessiert sich so für Gitarrenbau und möchte bei Ihnen ein Praktikum machen.
Und er steht daneben.
Nein,
oder?
No, aber er war noch nicht mal mit dabei. Und ich habe nur gedacht, ja, wo ist er denn?
Ja, genau. Ne? Ja, genau.
Wenn er das so toll findet.
Wollt ihr eine Ausbildung machen?
Hat er gebrochene Finger? Kann er kein Telefon bedienen?
Genau,
also wie gesagt, das war einer von denen, der kam vorbei. Mit dem Fahrrad, wenn ich mich richtig erinnere. weil er dann erst von mir erfahren hatte, ich mache halt keine Werbung großartig oder so. Klar, es gibt mich, man findet mich inzwischen auch im Netz, aber so richtig.
Ja, genau.
Und er kam vorbei und fragte, ja, nee, und dann kam raus, er hat eigentlich schon eine Ausbildung bei Framos. Oder Warwick, ich weiß nicht genau, unter welchem Label das dann ist.
Warwick, genau.
Aber als Holzmechatroniker.
Ja, genau.
Maschinen. Und das ist dann wirklich wie in einer Fensterfirma, wo morgens um 7 Uhr irgendwie alle Maschinen gleichzeitig angehen und dann geht's los.
Ja.
Und der hat auch ein halbes Jahr sich dann angeguckt und inzwischen macht er ganz was anderes. Ich weiß nicht genau was. Aber der hat sich nur mal kurz gemeldet, als er wieder zurückgegangen ist, weil er auch gesagt hat, so, ach nö, dafür eigentlich nicht. Ne? Und ich habe mir damals nach meiner Gesellenprüfung, habe ich natürlich auch, klar, ich habe damals hatten wir dann schon Internet. Ich weiß nicht, seit wann wir Internet hatten, aber da gab es dann auch so die ersten Homepages und so weiter. Und ich hatte auch gesehen, also bei Paul Reed Smith kann man auch anfangen, im Lackschliff zum Beispiel. Also Holz- oder Lackschliff kannst du machen, wo dann wirklich die Hupen, bevor die dann lackiert werden, geschliffen werden und gebeizt werden oder.
Ja.
Oder dann halt die einzelnen Lackschichten.
Ja.
Und das ist dann aber auch ein unglaublicher Fragebogen, mit dem du dich dann bewirbst, weil du musst einen kompletten kompletten Jahresring, also Lebenslauf musst du da
haben sie nicht genau einmal so einen Jahresring so eingeschnitzt.
Genau.
So,
ne? Genau. Also du musst deinen kompletten Lebenslauf da offenlegen und wenn du Lücken in deinem Lebenslauf hast, musst du dir auch erklären. Und ja gut, okay, ich war als Student eingeschrieben und habe jetzt gerade meine Gesellenprüfung gemacht. Also eigentlich eine Riesenlücke, weil ich habe ja kein Studium so eigentlich vorzuweisen gehabt, weil ich habe ja nun mal in der Werkstatt gestanden, also sprich...
Du bist halt Scheinstudent gewesen, ne?
Ich war Karteileiche.
So, ja.
Ne? Sprich, ich hatte ein Ticket zum Bahnfahren und konnte Jobs machen.
Ja, genau.
Ne? So, darum ging es. Ne? Irgendwovon musste ich dann ja auch, weil wir sind dann natürlich auch irgendwann aus... Ich bin ja aus dem Keller von meinen inzwischen Schwiegereltern, auch beide leider verstorben schon inzwischen, aber danke nochmal, dass ihr mich supportet habt.
Ja.
Irgendwann bin ich da natürlich auch raus und ich habe dann unser Schlafzimmer ausgeräumt von unserer Wohnung und dann war da meine Werkstatt drin auf 13 Quadratmeter.
Ja.
Ja, und da habe ich dann auch angefangen, halt die ersten Flamenco-Gitarren für Raphael zu machen und so weiter. Und der stand auch wirklich beim Musikshop Axel irgendwann vor mir.
Raphael Cortez, ne?
Genau. Ja, genau. Und meinte irgendwie, ja, ich habe gehört, du kannst Gitarren bauen. Ich sag, ja. Ja, was machst du denn so? Ja, so hauptsächlich Artstop-Jazz und Stahlseitengitarren, so Western. Machst du auch Flamenco? Nee. Hast du Bock? Ja, sicher. Und dann haben die mich erstmal zugeschmissen mit Reparaturen und irgendwann, Gesellenstück war meine erste Flamenco-Gitarre.
Ich finde das geil, muss ich gestehen. Wir hangeln uns eigentlich geil durch deine Modellhistorie durch. Wir fangen ein Thema an und dann kommt was anderes.
Aber ja, natürlich.
Das ist geil. Das ist
ja genau so. Ich kann dir auch jedes Holz hier mit Namen und so vorstellen. Ach. Das ist aber irgendwie als Podcast echt langweilig.
Ich finde es ultra geil.
Ich könnte mal so ein Stück Holz vor
das Mikro halten. Machen wir ja die nächste halbe Stunde gleich noch.
Genau. Das wird dann richtig spannend, so als Rausschmeißer.
Aber es soll ja auch so, dass nochmal zu dem... Also ganz ehrlich, ich hätte da auch keinen Bock drauf gehabt. Irgendwo, also da wird ja dann damit gelockt, ob die jetzt PRS ist, ob es jetzt Gibson ist. Wahrscheinlich ist Fender Custom Shop. Es ist wahrscheinlich nicht... Also
ich Custom denke
Shop
mal, ist, da musst du schon Masterbilder irgendwo bei Gibson oder Custom
Shop sein. Sagen, also,
gut, aber Fender Custom Shop, ich weiß nicht, ob die auch inzwischen noch akustische Gitarren bauen? Oder,
ja, aber im Low-Budget-Bereich. Also es ist halt so...
Ja gut, okay, also Fender Custom Shop ist E-Gitarre.
Natürlich, genau.
Okay.
Genau. E-Gitarre und ich glaube halt Custom Shop oder Teambild ist dann wahrscheinlich auch so irgendwo in der Fabrik. Jeder hat seinen Arbeitsbereich und macht das. Masterbild, das weiß ich, das habe ich auch mal lange nicht gedacht. Das ist wirklich von, was weiß ich, jetzt ja nicht mehr John Cruise, der wird ja rausgeworfen von, was weiß ich, Juri Schikolov, schieß mich tot, geht ins Holzlager, sucht sie was aus und macht das von Grund auf. Das machen die schon. Das habe ich, weil da war ich mir auch nicht sicher, dass ich sagte, lassen die vielleicht trotzdem noch CNC fertigen. Das hat mir
Die machen nicht einfach nur die Selektion aus den Teilen, die sowieso da sind, sondern die bauen wirklich von Grund auf.
Genau, von Grund auf. Deswegen haben die auch wohl, das wird wahrscheinlich bei, es gibt von Gibson dieses Made to Measure. Ich weiß halt nicht, wie das bei Gibson ist, ob die auch so Masterbilder haben, weil die, da gibt es ja jetzt nicht so Namen von wie bei Fender ist. Da haben die irgendwie 10, 12 Stück, da kannst du den Termin bei dem buchen, wartest irgendwie 18 Monate auf die Gitarre. Aber dann ist das von Grund auf das, was die so machen. So, ne? Muss man schon sagen. Das ist schon in Ordnung, aber ansonsten halt irgendwie,
das alles, also dass du nur immer nur einen Arbeitsschritt machst, hat halt mit Gitarrenbau nicht viel zu tun. Es ist ja am Ende genauso, wenn jetzt so Elektronikarbeiten sind. Wenn, was ich hatte mal vor Jahren mal vom Kunden so eine Collector's Choice, also die Speerspitze von Gibson irgendwie für 10.000 da gehabt, so, ne? Seitenmasse vergessen, hat gebrummt bis zum Gehen nicht mehr. Also die war noch nicht
mal vergessen,
die war nicht gelegt. Also die, also es war nicht da. Die war platschneu, die war einfach nicht da. Und er so, ja, wie kann das denn sein? Ich meine so, ganz ehrlich, ne? Die Leute, die Elektronik da einbauen, das sind, die können nicht Gitarre spielen. Da das einfach so, es ist vorgefertigt, das wird eingesetzt, dann werden noch die Pickups angeschlossen, die Ausgangsbuchse angeschlossen und dann ist irgendein Typ noch da und eine Person, die wahrscheinlich, klar, die macht eine Endkontrolle, aber das muss auch recht fix gehen. So, was meinst du, was die an Gitarren bauen hat? Wurde einfach vergessen. Bohrung ist da, aber die haben dann Kabel nicht gelegt. Ist so. Ne? Kann doch in dem Preisgrad noch nicht passieren. Nein, kann nicht.
Sollte nicht,
aber, natürlich nicht. Aber es ist jetzt auch nur ein Kabel. So, ist jetzt nicht, keine Ahnung, ist jetzt nix.
Es ist kein Trümmerbruch im Hals ab Werk.
Exakt.
So, da so, den sie mal ein bisschen nachgespachtelt haben.
So, genau. So, ey, auch schon alles gesehen. Also von daher, das...
Das Beste, was ich in dem Sinne mal erlebt hatte, war ein Typ, der hier aufgeschlagen ist, der eigentlich nichts mit Gitarre zu tun hat, sondern sein Sohn.
Ja.
Und er musste nach China, weil, frag mich nicht, also wenn du nach China eingeladen wirst von irgendwelchen Kollegen, dann geht's dir halt irgendwie gut.
Ja.
Und dann spielst du auch eigentlich keine geile Gitarre oder so. Ne? Und die wussten aber, dass sein Sohn, und haben ihm irgendeine goldene Les Paul mitgegeben. So mehr oder weniger
Les Paul für mich.
Und das Ding ist, hat er mitgebracht für seinen Sohn und das ist natürlich mit Trümmerbruch im Hals, deswegen mein Kurzschluss im Kopf, hier angekommen. Und dann kam er zu mir, meinte, ja, müsste gemacht werden und weil nächste Woche kommen die halt nach hier. Und dann muss sein Sohn zumindest irgendwie einmal Smoke on the Water oder so was da drauf spielen. Kriegst du das hin? So, ne? Und ich sage, ganz ehrlich, ja klar kriege ich das hin. Ja, komm, völlig egal, was kostet. Mach fertig, ne? Muss, weil ansonsten verliere ich halt sämtliches Gesicht.
Ne? Oh ja, genau.
Weil natürlich irgendwie nachgefragt wurde, und ist dein Sohn glücklich? Und er sagte, ja klar, ist mein Sohn glücklich. Ne? Und ja, alles klar, wir kommen dann nächste Woche. Ne?
Oh shit. Ne?
Jo. Das Ding hatte noch nicht mal eine Elektrikfachverlesung.
Wow.
Ich habe keine Ahnung, die müssen die Elektrik komplett vorher da reingesetzt haben. Dann wurde das Ganze einmal in Gießharz getaucht oder sowas als Lack. Und dann war fertig.
Wow.
Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Keine Ahnung. Da gab es hinten keine Fräsung.
Okay.
Habe ich noch nie gesehen. So.
Wahnsinn. Also ist auch dann, wie willst du da rankommen? Geht ja nicht.
Geht
ist
nicht. Ja, null. Genau. Ne? Also ich meine, mit der Elektrik hatte ich auch nichts zu tun.
Glücklicherweise.
Ne? Ja, genau. Aber das werde ich nicht vergessen. Wo ich nur gedacht habe, ja, sieht aus wie, aber ganz ehrlich so, stand auch der Originalname oben drauf, war aber definitiv nicht. Ach, so.
Natürlich nicht. Das ist halt, also ich habe letztens auch eine... diese Ampeg Dan Armstrong Plexi-Gitarre, aber auch von AliExpress. Also irgendwie hat der Kunde für 200 Euro geschossen.
Nein.
Klar, so. Und der hat die reingebaut. Ich muss aber wirklich fairerweise sagen, für die Kohle, ne?
Also, die war nicht schlecht.
Nein, also ganz ehrlich, also der Korpus war, halt, wisst ihr, da halt, so viel kannst du da nicht falsch machen. Da wird gegossen, das Ding ist eh schwer, die Original Dan Armstrong ist eh schon schwer. Dann einzige war natürlich Kernschrauber, war es der Hals gewesen, Modierung voll für den Arsch, Mechaniken voll für den Arsch, Sattel voll für den Arsch. War ein EMG-Pickup drin, der aber kein EMG-Pickup war, der hat wegen kaputter Single Coil geflogen. Aber ich meine auch so ganz ehrlich, der Korpus ist cool, ich kann dir die paar Bünde hier abrichten, alles easy, mach mal locker Mechaniken drauf und dann ist das eigentlich voll passabel.
Ja.
So, aber sonst so, ich hab einen Kunden, der hat wirklich, ist unglaublich, war ja auch gar nicht böse, ne? Aber der hat so ein Arsenal, der hat 14, 15 Gitarren, alle AliExpress, also alles Plagiat. Gibson, Fender. Und ich habe dem irgendwann, weil der hat die mal alle vorbeigebracht zum Service, und ich habe dem irgendwann gesagt, ey, ist nicht böse gemeint, ne? Aber du steckst so viel Kohle in Servicekosten rein, und eigentlich ist da teilweise die Dinger nicht zu retten, weil das stimmt hinten und es stimmt gar nichts dran, so, ne? Und er meinte, ja, aber es ist mein Hobby und ich mag dann einfach ein Arsenal Gitarren zu haben. Ich so, okay, alles klar. Ich meine, aber du hast den Kofferraum fertig bekommen. Hat funktioniert. Ist irgendwie.
Ja, klar.
Also. Es ist. Ja.
Also. Ja.
Muss ja.
Wie gesagt, also so ein Kram würde ich inzwischen zu dir schicken.
Danke. Genau, dafür schicke ich dir noch ein paar mehr Klassik-Leute vorbei.
Nee, Ich meine, gut, okay, du hast keine Lackierkabine zum Beispiel.
Nein, ne?
Also
ja, da würde ich auch noch vor der Tür.
Eine Goldflitterlackierung oder sowas habe ich seitdem auch schon mal gemacht.
Ja.
Also nicht Goldflitter, aber du weißt, was ich meine, Goldpigmentlackierung.
Ja,
klar. Das ist jetzt nicht wirklich so. Ich habe mal eine Flipflop-Lackierung gemacht auf einer Strat. Ich weiß nicht, das war vom...
Flipflop?
Wo der Farbton sich ändert, je nachdem, aus welcher Richtung du guckst.
Ah, okay.
Mhm. Das hatte Boris ja auch erzählt, wo ich mal zwei Strats gebaut hatte. Und
ja.
Die eine war halt mit so einem Flipflop-Lack und die andere war halt ganz normal blau-metallic.
Ah, klar, ja, okay.
Und also solchen Kram musste ich auch mal ausprobieren, klar. Ganz klar.
Ja.
Also, wie funktioniert das ja. Und wie macht das Spaß? Aber den ganzen Quatsch habe ich auch natürlich noch da. Die Pigmente werden ja nicht schlecht.
Nein. Ne? So. Ja, wie oft kommt das halt vor? So, ne? Ist ja.
Ach, das machst du einmal und dann hast du den Kram da, weil du musst ja irgendwie, ich weiß nicht, was 50 Gramm sind in so einer Dose oder sonst wie und du brauchst irgendwie 3 Gramm davon. Oder
sowas. Ja,
also, dann, ja, ist okay.
Dann, ne? Genau, dann liest du das da und dann hast du dann. Genau. Und das ist ja, darauf muss man sich ja, finde ich, auch wenn du so häufiger mit dieses Jahr spezialisieren. Wenn du halt sagst, so. Gibt irgendwie, habe ich das letztens durch einen Kunden erfahren, in Hessen oder sowas, gibt es auf Google auch, auf Google, in diesem Internet, dein, ja, ich sag mal www, weil ich ja so alt bin, wie heißt das, deingitarrenlackierer.de. Kannst du die Gitarren schicken und der macht dir für 300-400 Euro fertig.
Nice.
Ja, und also ich muss gestehen, das ist auch nicht schlecht gewesen.
Ja, klar.
Weil ich finde halt, also da habe ich mich mit Daniel auch unterhalten, Neulackierungen sind einfach assi. Also allein das runterzuholen, ja. Das ist einfach, es macht keinen Spaß,
vorne ja, und hinten. Ja, natürlich. So. Ne, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich auch irgendwie ein paar E-Mails bekommen von wegen, ja, mein Fender Stratkorpus müsste umlackiert werden von, was weiß ich was, schwarz auf Sunburst.
Ja.
Ne, und da habe ich dann einfach mal, also auch da bin ich dann natürlich Kollege und schmeiß erstmal das Internet an und was nehmen denn hier von Stevens Guitars bzw. Unique Repair Shop,
ja.
Die haben halt eine Preisliste. Dann guckst du halt so, wo orientiere ich mich dran.
Klar.
Ne? Mhm. Und da steht dann irgendwie Neulackierung, irgendwie Gitarrenkorpus ab 600 Euro oder sowas. Ne? Wo ich dann gesagt habe, alles klar, mache ich dir für 580.
So, ne? Genau, ja.
Und dann kam, ja, ist in Ordnung, ne? Schöne Geschäfte noch. Oder irgendwie sowas echt, wo du denkst so, okay, ja, ne? Vielleicht guckst du mal woanders.
Ja,
ne?
Genau.
Erstens so... Erstens, zweitens, drittens, hol mal den Kram runter von so einer Strat. Ne? Schleif das alles mal wieder schön.
Ja.
Ne? Dann ne, Grundierung, ja, Lackschliff und. Wie viele Stunden bitte soll ich da dran sitzen?
Genau.
Ne? So, wie gesagt, ich habe jetzt 2 Gibsons, die ich mal überlackiere. Das ist aber auch für einen Kunden, der hat eine Gitarre von mir, der kriegt auch noch eine zweite.
Ja.
Und wenn er sich halt irgendwie so einen Kram an Land zieht und das Ding da. Die lagen auch wirklich bei ihm schon, weiß ich nicht, ein Jahrzehnt,
ja.
Wo er irgendwann mal selber dran wollte und es nicht gemacht hat. Und ich nur denke, okay, komm zu mir, mache ich dir.
Mhm. Ne?
So, bevor du irgendwie echt schlecht drauf kommst,
dann ja,
mache ich dir. Mhm. Aber es dauert.
Ja.
Und das muss auch in Ordnung sein.
Na, natürlich. Also
ich meine, es stirbt ja auch keiner, wenn ich mal einen Tag lang nicht fertig werde.
Ne? Nein.
Das ist eine Blödsinnsaussage jetzt, aber... also, ich habe wirklich, ich habe das ja aus dem Grund gemacht, dass ich mich selbstständig. Ich wusste immer irgendwo, ich glaube, ich bin nicht für diese Arbeitswelt da draußen, dass ich mich irgendwo hinstelle und in einer Firma arbeite und meinetwegen jetzt hintereinander 15 Sätze Zahlen biege. Natürlich kann ich das, würde ich hinkriegen.
Ja.
Ich hätte auch inzwischen genug Formen dafür, dass ich das machen kann.
Ja.
Aber ich mache es wirklich... lieber selbstbestimmt als für jemand anderen.
Ja.
Und auch für mich muss die Work-Life-Balance passen.
Ja.
Und das sage ich jetzt nur ganz leise. Ich stehe auch am Sonntag hier. Ich schmeiß auch, wenn es nötig wird und wenn ich wirklich jemandem was zugesagt habe, wie die 3 Ukulelen für die Lucky Ukes, da hatte ich den Auftrag im Oktober oder sowas angenommen. Und hatte gesagt, alles klar, ich mache euch die zu Pfingsten fertig.
Mhm.
Und dann habe ich das Holz von den 3 Jungs bekommen. Und also die haben sich Koa besorgt irgendwo im Internet.
Ja.
Und das war auch wirklich gutes Zeug. Und dann habe ich gemacht. Und dann kam Hü und Hot und Pipapo und XYZ. Und dann hatte ich irgendwie, ich weiß nicht was, die Korpusse zusammen und hatte noch 2 Wochen für Hälse, Intarsien, Lack und fertig machen.
Jo.
Und musste aber auch zu den Tagen alter Musik in Regensburg an dem Pfingstwochenende. Sprich, ich kam eh nicht beim Ukulelenfestival in Dortmund vorbei.
Jo.
und habe dann eine Freundin angerufen, kannst du die mitnehmen? Ich wusste, sie und ihr Mann fahren dahin. Mhm. Jo, sagt sie, alles klar, wann bringst du mir die denn vorbei? Mhm. Ich sag so, ja, so Freitag, ich mache die dann sukzessive alle fertig. Ich denke mal so gegen 7.
Jo.
Ich glaube, Dienstag vorher oder sowas habe ich wirklich Nachtschichten hier gemacht und habe um 3:30 noch das letzte Mal den Kompressor angeschmissen, um irgendwie die Viecher nochmal über zu lackieren und dann nach Hause 4 Stunden Schlaf und dann wieder in die Werkstatt und weiter und nächste Schicht und burk. Ne? Es war 11:30, als ich endlich bei ihr aufgeschlagen bin. Mhm. Dann ab ins Bett, sie nach Dortmund am nächsten Tag, ich nach Regensburg und... ja, Ende vom Lied war, ich habe ein Unboxing-Video von den drei Jungs bekommen,
okay.
Wo die wirklich die wussten überhaupt nicht, was auf sie zukommt.
Ja.
Ne, die wussten ihr Logo, ihr Bandlogo, eine Chrysantheme mit der Stempel, der da aus der Chrysanthemenblüte rausragt, war so als Ukulelenkopf gestaltet.
Cool. Ja.
Das in Permut irgendwo im Griffbrett. Mhm. Die wussten aber nicht, wie groß, die wussten nicht, was ich für Randeinlagen mache. Ich habe das Ganze wie so eine Weißenborn mit Rope-Binding halt umziert sozusagen. Mike hat sich, glaube ich, ein Tränchen abgedrückt und ist dann erstmal rausgegangen. So, ne? Julian hat das Ding durchgestimmt und erstmal angefangen. Ne? So, und Frank erstmal so, oh, geil. Mhm. Ne? So. Das habe ich dann so halt in Regensburg bekommen, das Video, so per WhatsApp. Ne? Also für die Jungs mache ich das auch, natürlich. Ne? Das ist auch die Geschichte mit dem Wald und wie man reinbrüllt.
Voll.
Ne? Und wenn ich merke, ein Kunde hat echt Bock auf das, was ich mache, dann kann das auch schon mal sein, natürlich, dass ich sage, boah geil, so eine Hub-Gitarre wollte ich schon immer mal machen. Ne? Natürlich ziehe ich die jetzt vor. Ne? Und wenn es irgendwie unter Pretext of Weather ist oder sowas, das hängt natürlich alles miteinander zusammen und ich muss den Kunden auch, da bin ich auch nicht wirklich der Beste in Kommunikation, dass ich sage, du, ich mache jetzt erstmal das und das, ne, so mit dem Felix kann ich gerade machen, so ne, mit der Theorbe. Der andere wartet eigentlich seit Ende Juli auf seine 6-chörige Laute, sprich, da sollte ich langsam mal in die Pötte kommen. Ne? Die wird auch noch vor Weihnachten fertig, also alles gut, Philipp.
Ne? Es ist aber auch wirklich so, es ist ja genau das gleiche bei mir. Ich habe auch dieses, also ich warte auf den Tag und das wird kommen, dass die negative Wertung mal irgendwann sein wird, hat viel zu lange gedauert. Nehme ich in Kauf bei mir. Also ist so, ist es mit Ansage, es wird passieren. Ja. So, ne? Muss auch gestehen, ich breche mir auch manchmal ab, wie das immer so ist. Du machst deine Sache, dann klappt das auch eigentlich nicht, dann muss man den Kopf mal wieder frei bekommen und muss das wegstellen. Also sonst werde ich wahnsinnig.
Natürlich.
Und ich habe aktuell wirklich so ein paar Baustellen dann auch so, wo ich dann auch merke, ey, ich habe da gerade den Kopf einfach nicht für, aber dann versuche ich schon, ich muss mich auch dazu zwingen, einfach bei den Leuten auch dran zu sein und denen sagen, es tut mir leid, auch wenn das der 10. Anruf jetzt ist, aber die sagen mir auch, du musst mich nicht so oft anrufen. Ich sage trotzdem, ich will, dass da eine Wasserstandsmeldung einfach habt. So, ne? Natürlich habe ich echt viele, was heißt viele, doch so eine Handvoll Leichen sind gerade dann auch da, wie wir dann alle halt irgendwie so haben, so. Wenn die Leute sagen, lass dir doch Zeit, hat man ja gerade schon so, ne?
Ich sag nur 20 Jahre. Hat die Mönche so bei einem Kollegen gelegen.
Manchmal, ne? Manchmal geht es schneller, manchmal geht es halt nicht schneller. Ja. Gerade auch so, wenn du merkst, okay, du hast jetzt hier irgendwie 4, 5 Refreads, die du fertig bekommen musst. Du kannst da doch alles durchpacken, mache ich auch ganz gerne. Alles kein Ding. Aber manchmal, ich sag den Leuten auch wie, das war doch ein anderer Typ, wo du meintest, auf seiner 70s-Tele mussten dringend neue Bünde drauf. Den hatte ich nicht gehabt, aber der meinte auch so, ja, ich brauche O-Ton dringend neue Bünde, aber müssen anderthalb Wochen im Studio fertig sein. Da habe ich gesagt, nein. Also auch, also wird irgendwie alles gehen, dafür muss ich aber echt viele stehen und liegen lassen. Und meine Ansage ist bei Neumodierung einfach 2 bis 3 Wochen plus manchmal auch eine Woche oder auch mal noch eine mehr obendrauf, weil ich das ungern irgendwie übers Knie breche.
Und da hast du echt noch kurze Zeiten, ne? Weil, wie gesagt, so ich schiebe jetzt ein halbes Jahr eine Neubundierung. Ja. Wenn die dann reinkommt, geht die aber auch wirklich in der gleichen Woche meistens wieder raus.
Ja, okay.
Ne? So, ansonsten habe ich irgendwann die Werkstatt wieder vollstehen und da kriege ich einen
Rabatt. Ist auch
echt. Ne? So, wenn ich in meiner Werkstatt nicht mehr treten kann,
dann ziehe ich mal wieder den Stecker. Also dann sage ich Annahmestopp. Ganz klar. Und dann, wenn die Leute sagen, Annahmestopp. Ist nicht drin.
Genau.
Weil ich kriege dann wirklich, ich schlafe dann schlecht. Und ich fühle mich dann einfach auch nicht wohl.
Ja, das und dann aber auch die Frage, so alles klar, ne, mit Mai, ja, oder soll ich die schon mal vorbeibringen?
Genau, aber dann steht die ja hier. So,
genau,
nein,
so,
nein,
nee, lass nicht. Mal.
Genau, ne? Lass mal. So, ich habe genug, was hier steht.
Genau.
So, wirklich nicht.
Ja.
So, und vor allen Dingen ist auch so, ich meine, ist klar, die Sachen stapeln sich dann halt irgendwie. Und du hast ja auch nicht, ich habe das ja auch nicht, dann werden die Gitarren manchmal ohne Gegenwerk abgegeben. Und ich sage auch so, nein. Also, die meinen so, ja, mich juckt die Macke nicht. Ich meine so, darum geht's nicht. Nee. Es geht darum, ich kann das Ding nirgendwo hinstellen. Ich habe keinen Bock, auch wenn dich die Macke nicht juckt, ich habe keinen Bock, die irgendwie gegen die
Wand zu legen. Und du hast auch keine hohe Decke, dass du das Ding mal irgendwie da drunter hängen
könntest. Nein, es ist genau. So,
ist, ne? Du hast halt keinen Loft.
Nee, genau, es ist nicht so. Ja. Und bitte, ich mache das zähneknirschend, wenn die Leute das nicht... Also ich habe es mal bei mir auf der Page sogar in den News stehen, gib die Sachen mit Koffer oder Gigbag ab. Ja. Ich habe keinen Platz dafür. Ist einfach nicht drin. So Kleinigkeiten. Aber man hat ja nur echt begrenzt Storage. Und gerade wenn, klar... Manchmal werden dann Sachen auch partout nicht abgeholt. Hat man auch manchmal. Ist auch so ein Wechselspiel. Man lässt sich manchmal gern Zeit. Aber dann hast du auch manchmal die Leute, die dann echt gedrückt haben und du machst das frisst gleich fertig. Aber dann stehen die Sachen manchmal Monate da rum. Ich habe letztens einen Typen gehabt, das muss ich erzählen, weil da habe ich mich ultra darüber aufgeregt. Ey, wirklich. Also es war genauso normal. Er hat mir so eine, wie hieß es? Ey, gut und günstig Pomp für Klassik-Gitarre vorbeigebracht. Wo hinten Steg schon hochgekommen ist. So komplett so, ne?
Und gut und günstig baut... Edeka macht jetzt Gitarren.
Nee, sowas nicht. Also war schon, also es war irgendwie, aber was sich gar nicht mehr gelohnt hat. Also okay, gar nicht mehr. Ne, Career, so, genau, Career.
Das sind doch gute Instrumente. Das sind
sehr gute
die hat 345 Euro gekostet.
Genau, natürlich. Das lohnt sich auch sehr. Dann, ne, wo vor allen Dingen auch schon die Decke komplett gesplittert war und wurde auch, also egal, so, ne?
Ja, machst du eine Spax durch?
Na klar, dann geht aber das. Ja, es meinte auch, egal. So, ja, ich meinte so, ich gucke mir das an, Kollegen kosten einen Voranschlag gemacht. Hat bei mir auch irgendwie zwei Wochen genau, wie ich mir das gesagt habe, so teuer wäre das und sagt er, will er nicht machen lassen. Ja. Ey, gar kein Ding. War ich auch dankbar drum, weil ich auch gar keinen Bock hatte, das zu machen. Kostenvorschlag gegeben, dann steht das Ding original Thorsten, ich glaube, 4 oder 5 Monate bei mir. Ja. Dann habe ich den immer mal wieder angerufen, also ja, nicht geschafft, bla und bla und bla. Und dann habe ich den, liebe Grüße nochmal, den Kamer dann in seiner ersten Arbeitswoche abgeschlecht, so, geh dem Typen mal auf den Sack, weil ich will, dass das Ding jetzt wegkommt.
Sehr gut.
Dem auch gesagt, so, pass auf, die stehen seit 5 Monaten schon hier, wäre jetzt mal Zeit, so, ne? Und dann hat der Kammer angerufen und dann hat der Kammer gesagt, ja, pass auf, hier, die steht schon seit 5 Monaten hier. Und dann sagt der Typ am Telefon so, war da wohl so ein bisschen ungehalten, so, ja, was soll der Tonfall denn jetzt? Also, weißt du, ist er pisst, dass wir uns beschweren, dass er das Ding nicht abholt. Es geht darum, ich verdiene original nichts. Also, weil der Kostenvoranschlag war...
Darfst du nicht berechnen.
Na, genau, also ich verdiene hier nichts, ne? Und das Ding nimmt nur Storage weg. Hol die Scheiße einfach ab, so, ne? Weil der sagt selber, ja, ich bin Schlagzeuger und ich wollte mal anfangen. Also den werde ich auch nicht als langfristigen Kunden am Ende haben. Und dann kommt der Typ rein irgendwann, dann doch nochmal 2 Wochen nach Anruf, holt das Ding dann ab. Und dann erwarte ich eigentlich so, komm, wenn du jetzt cool bist, holst Portemonnaie raus und packst du mal so ein Zwanni einfach mal in die Kaffeekasse. So, und sagst dann so, sorry.
Könnte man machen.
So, ne? Auch wenn es ein Zehner ist, aber einfach die Geste. Mhm. Und der so, ja, ich habe hier noch so eine Gitarre rumstehen. Ja, nehme ich die jetzt mal mit, Dankeschön und schau. Und dann denke ich mir so, Alter, bitte. Also ich habe mir, der Karma war vorne, ich habe das von hinten mitbekommen. Ich habe kurz überlegt, gehst du jetzt nach vorne und machst den Grumpy-Typ, der jetzt einfach sagt, Alter, was soll das? Aber dachte ich mir, komm, ich habe es mir verkniffen. Mhm. Merk aber, ich hätte dem Typen gern Spruch gedrückt, weil ich dachte, das macht man einfach nicht. Das, also holt euren Scheiß ab. Also wenn eh schon Schrott ist, weil da kommt auch oft so, ja, könnt ihr das nicht entsorgen? Nein. Habe ich vor der Tür irgendwie einen Wertstoffcontainer stehen? Denkst du, ich fahre einmal die Woche irgendwie zum Recyclinghof und sag dann, Jungs, hier, ich habe ja wieder 20 China-Gitarren? Nein, Alter. Also, schlimm. Tut mir leid, ich wollte mich jetzt gar nicht aufregen, aber das,
alles gut.
Da komme ich nicht mit zurecht. Das ist, da muss ich mich wieder aufregen. Geht nicht anders. Nein, es ist ja so, es ist, du kennst das.
Ja.
So, das ist, wir brauchen manchmal lange. Jeder hat seine Leichen im Keller, das ist normal. So
von ach, daher. Leichen im Keller? Nee, also
nein, ich meine, aber so Langzeitbaustellen.
Ja, Langzeitbaustellen. Ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt die letzte Ladung des Million Blackwood, habe ich letzte Woche erst bekommen und die jetzt am Samstag auch einsortiert, leider schon, kann ich dir nicht zeigen.
Okay.
Wunderschönes Zeug. Wegen Corona, das lag wirklich, das ist über Melbourne gegangen, das lag ohne Blödsinn 24 Tage am Flughafen Melbourne.
Ui.
Ich meine, Tonholz muss gut abgelagert sein, ne? Von daher, je länger ich brauche, desto besser ist das eigentlich.
Ja. Ne?
Aber dass das am Flughafen Melbourne abgelagert werden soll, davon ist eigentlich nicht die Rede.
Kannst du auch Preis nachher vernehmen, abgelagert in Melbourne.
Abgelagert in Melbourne, genau.
Scheiß auf den Flughafen. So.
Nein, also es kann wirklich mal länger dauern. Das Material ist sowieso schon uralt, was hier liegt teilweise.
Ja.
Also wie gesagt, so, ich habe in den 90ern angefangen, Holz zu kaufen. Habe inzwischen von anderen Kollegen, auch wie gesagt, der Dieter, der hat Decken gehabt, die waren aus den 60ern. Mhm. Ich habe sogar noch von meinem allerersten Turnhauskauf beim Paulus damals, habe ich auch noch Kram, wie gesagt, auch aus den 60ern, werde ich aber nicht mehr verwenden.
Jo.
Also da kannst du vielleicht mal irgendwie ein Reifchen oder eine Zulage zu machen oder sowas. Aber ja, ansonsten, ja, wenn ihr das hört und wenn ihr denkt, okay, ich gucke mir die Homepage an, ich habe Bock auf eine Gitarre, sprecht den Paul an, der vermittelt euch
weiter zu mir und kriegt Provision. Genau, wollte ich gerade sagen, erst mich, genau, und dann klopfe ich ab, ob das überhaupt, ob ihr das verdient. So, ne? Ob das Sinn macht, daran zu quatschen. Nein. Ey, ich würde es ja, das ist ja, am Ende des Tages ist es ja Werbung für dich. So, verstehst du, das ist ja...
Ja, aber auch für dich, ich meine...
Der Sinn hinter dem Podcast. Ich habe eine große Reichweite mittlerweile. Aus dem Markt, ja, also zumindest dadurch, dass das natürlich dann von... Klar, wenn ihr jetzt so... bekanntere Leute manchmal dabei hast, wo die teilen hat dann und dann ist so die Zuhörerinschaft so, ich will nicht sagen deutschlandweit, aber die ist schon groß,
muss man
schon sagen. Das finde ich halt cool. Genau. Ja. Weil am Ende geht es mir darum, so, dass ich will ja, und ich habe auch genug Leute mal angeschrieben und will auch eigentlich nochmal, ich hätte auch gerne so einen Christian Stoll, würde ich auch mal gerne fragen. So, ne? Auch wenn manchmal ist das dann so, denke ich mir so, aber du musst dich so ein bisschen dann manchmal erklären, dann denke ich mir so, bestimmt, ob die Leute Bock darauf haben. So,
und ruf ihn an.
Hätte ich ultra viel Bock drauf. Ja, weil da mal runter, ich will so, ich mache ich auch. Aber du musst ja manchmal, wie das manchmal so ist, das Butter- und Brotgeschäft ist halt das, was wir beide machen, also Sachen fertig zu machen und das ist halt irgendwie just for fun. Und das wird auch noch kommen. Ich meine, ich habe das Ding jetzt seit einem Jahr knapp und nächstes Jahr geht es auch noch weiter. Ich mache erst nach der 100. Folge, höre ich auf. Das ist der Plan. Genau. Du bist jetzt Folge 28, also ist noch ein bisschen Luft.
Wieso willst du nach der 100. Folge aufhören?
Weil irgendwann, ich finde, Projekte müssen auch irgendwann beendet werden.
Okay.
Das ist also, ich finde, also insofern denke ich, irgendwann ist so ein Medium vielleicht auch...
Also stirbt das Ding dann in Serientod, oder?
Genau. Also einfach,
wie machst du das?
Ich mache eine Jubiläumsfolge, wo ich alle Leute einlade. Ich hatte so
eine Corona-Konferenz.
Genau, natürlich, bis dahin ist schon, da haben wir eine ganz andere Pandemie.
Bis dahin haben wir ein Epsilon oder sowas.
Epsilon. Guck mal, wenn ich habe jetzt in diesem Jahr knapp... Nehmen wir jetzt mal 2020 nicht mehr dazu, nehmen wir nur dieses Jahr knapp 30 Folgen vielleicht. Nächstes Jahr vielleicht auch 30 Folgen, also ist noch ein bisschen was Material. Aber ich finde, nach der 100. Folge aufzuhören, finde ich eigentlich ganz gut.
Ja, cool.
Wenn ich, schaubar mal. Nein, was ich sagen wollte ist, kommen ja noch immer noch ein paar Leute, aber das ist ja alles just for fun. Und ich finde das immer wichtig, die Leute halt irgendwie so ein bisschen vorzustellen und dann aber nicht so stringent jetzt so, das ist ja ungeschnitten, ungefiltert und ich finde das cool, wenn du einfach zwei Leuten zuhörst, wie die ein Gespräch einfach haben. So, und das ist ja, das ist... Das will ich ja am Ende des Tages haben. Und ich finde es ultra geil, dass wir das hinbekommen haben.
So. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
Wirklich.
Auch für die Einladung. Und
ja, danke, dass ich hier sein durfte. Und nochmal hier. Ja, es ist immer, also ich muss gestehen, Thorsten, ich war immer ein paar Mal dann doch hier. Und als ich gerade schon hier reingekommen bin, auch wenn ich schon länger nicht mehr hier war, ja, man hat sofort diesen Geruch, den ich nur von dir kenne. Also der, nein.
Von mir,
der,
so,
der,
so.
Genau, von dir, genau, wo ich denke, boah, der hat, was stinkt mal. Ja, was hat der den ganzen Tag denn gemacht hier?
Cedro geraspelt.
Ne, es ist wirklich so dieser typische, dieser, für mich ist das der Instrumentenbau oder Gitarrenbau. Ganz klar. Das ist so, es riecht nach Holz. Und ich habe da...
Ja, nicht nur, ne?
Nein, nicht nur, aber du hast das wirklich, wenn ich jetzt nicht eine Gitarre von dir jetzt habe, ich habe ja noch keine... Doch, ich glaube, ich hatte mal die vom Dommer da gehabt. Aber wenn du dann, wenn du riechst einfach bei einer Gitarre, die wirklich Handarbeit ist, du riechst das. Ich riech das sofort. Du gehst ans Schallloch und merkst, okay, die ist Handarbeit.
Ja, ja.
So, total. Ich hatte letztens vom Kunden da gehabt, der war Franzose und der hat irgendwie vor ein paar Jahren hat der so einen Südamerika-Trip gemacht. Und der hat vom Gitarrenbauer aus Bolivien, meine ich, hat er sich damals irgendwie für umgerechnet, ich glaube, sagte 50 oder 100 Euro, eine handgebaute Klassikgitarre.
Krass.
Ja. Wirklich krass. So, ne? Und er ist mit der auf Weltreise gegangen, hat er mir die gezeigt. Und du hast genau gesehen, der Typ hat das wirklich vernünftig gemacht. Nur anhand der begrenzten Mittel, die der Typ natürlich jetzt hatte, waren manche Sachen einfach, die waren nicht kacke. Du musst da darauf münzen, dann einfach wahrscheinlich dein Werkzeug da nicht so ist, wie wir das jetzt
haben. Ja, oder zumindest in dem Preisbereich muss der Typ einfach sich auch zeitlich begrenzen.
Natürlich, ganz genau so. Ne? So und, ja. Aber die hat, also das stimmt wirklich, ich habe einen neuen Sattel gemacht und eine neue Schläganlage, aber das Ding hat schon, die hat einfach geklungen. Du hast es sofort gemerkt. So, ne? War alles so ein bisschen asymmetrisch, weil er natürlich jetzt wahrscheinlich nicht mit außen, ist auch, also gar keine Kritik.
So, ne? Du hast noch keine original weißen Bornmauer im Schoß gehabt, ne?
Ich glaube doch, du hast mir doch mal gezeigt.
Sicherheit, weil du hattest mal eines zum Vermessen hier
gehabt. Ah, okay.
Ziemlich sicher. Ganz, ganz sicher.
Weil die Dinger sind auch nie hundertprozentig
gar nicht. Also überhaupt nicht. Weil da passte auch, also war auch alles völlig cool, aber du hast gemerkt, die ist handgearbeitet und das Ding klingt einfach.
Genau.
So. Und das habe ich jedes Mal, also es hat diesen typischen eigenen Geruch, auf den ich total stehe. Und ich muss, das muss ich auch noch sagen, ich habe halt, wie gesagt, du hörst das vielleicht nicht gerne, ich habe es dem Boris auch gesagt, wenn aber trotzdem so Leute, weil ich bin insofern nicht autodidaktisch veranlagt. Es geht so ein bisschen, aber ich habe halt immer mehr das Prinzip, dass jemand neben dir steht und dir nicht alles vorkommt, aber dann einmal sagt, mach das doch mal so. Also einfach so dieses, mach das doch mal so. Und dann hast du mir bei vielen Sachen gezeichnet. Das ist ultra geil. Also weil, ja, und ich erkenne zum Beispiel auch immer noch deinen Stil zum Monieren. Also, okay. So, ich habe letztens war der auch ein Kunde von dir, Wolfgang Frey, nämlich da. Der hat so auch irgendwas 60er, End-60er, 335. Mhm. Ich habe die in die Hand genommen, meinte sofort, die ist von der Thorsten hat die moniert. Und er so, bitte? Ich meine, der Thorsten hat die moniert. Er so, ja, stimmt. Sofort gesehen. Weil ich sehe.
Die mal einen Hals-Kopf-Plattenbruch.
Ja, kann sein, ja, genau. Aber ich habe das so, weil du hast ihr Nylon-Sattel nämlich auch eingebaut. Das habe ich auch sofort gesehen, das weiß ich noch. Ja, ist whatever.
Bestimmt, ja.
Ja.
Wenn du das sagst,
nee, hast du, genau,
also wenn da einer drin ist, dann ist der wahrscheinlich von mir.
Ja, ja. Nee, aber ich erkenne das einfach an den Mundenden.
Okay.
Also, ich erkenne auch, wenn der Schneider Sachen moniert, das habe ich auch mal erkannt. Das ist so, wenn man so seine Sachen mal in der Hand hatte, dann kennt man das. Und
das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, wie Michael Schneider heißt,
glaube ich. Ja, genau, wieder, ja.
Ich glaube, wir haben auch ein einziges Mal miteinander
telefoniert. Ich habe den auch persönlich kennengelernt. Ja. Aber nee, ich, wie gesagt, so all das, ich habe mich ultra viele Mal an dir orientiert und zumindest so, dass man so die, du hast so eine Grundlage und
ja, die sollte ich langsam
haben. Auf mich bezogen, ich habe in dem Fall dann eine Grundlage, wo man drauf aufbauen kann. Ja. Weil ich weiß, natürlich habe ich mich auch selber an den ersten Fretshops irgendwie probiert und du brichst dir einfach ein.
Ja, natürlich.
Das ist ja auch völlig normal so, ne? Aber ja, es kann sehr frustrierend sein. So. Und wenn du zumindest einmal eine grobe Richtung hast, dann so ein ganz kleiner Tipp, das machen wir mal so, dann reicht das schon.
Ne, das ist ja auch einer der großen Märkte bei StuMac zum Beispiel.
Klar.
Irgendwie erstens Bundierungswerkzeug und Material und zweitens aber auch natürlich How-To-Videos und DVDs und was auch immer. Ne, wobei ich denke, okay, alles klar, so. Ich denke mal, bei YouTube findest du aber auch inzwischen irgendwie 17 Millionen Sachen. Und wie baue ich eine Barockgitarre oder wie mache ich irgendwie eine Pergamentrosette oder sowas? Ne?
Da muss ich aber schon sagen, und da gebe ich, also deswegen habe ich da nochmal einen viel größeren Respekt vor, weil ich ja auch Generation Internet bin. Mhm. Und das Internet macht es dir, also wenn du weißt, das ist das Ding. Du kannst im Musikerboard, du kannst auf Instagram, auf Facebook, kannst in irgendwelchen Gruppen beitreten, kannst dir Sachen angucken.
Genau.
Das hilft dir aber nur, wenn du trotzdem irgendwie schon einen Plan davon hast, ob das auch wieder umzusetzen ist. So. Verstehst du, was ich meine? Also,
ja,
weil ich sehe manchmal irgendwie auf Facebook in irgendeiner Gitarrenbaugruppe, sehe ich ein Foto von jemandem, der das gut gemacht hat, dann kann ich das abstrahieren und weiß dann, so kann ich, da kann ich ansetzen.
Genau.
Völlig cool.
Ja.
Du hast aber manchmal auch Sachen, wenn du gar keinen Plan davon hast, dann kannst du das nicht filtern und dann ist es manchmal voll der Scheiß. Die werden manchmal Sachen im Internet um die Ohren gehauen, von wegen, nee, da muss man so und so machen. Und ich lese schon, das kann alles nicht funktionieren. Da steht gerade Scheiß erzählt, weil die Leute keine Praxiserfahrung haben.
Ja klar, die haben noch nie eine Raspel in der Hand gehabt,
wissen
aber, wie Mahagoni und wie Erle klingt.
Natürlich, genau. Ja, genau.
Und das wirst du aber immer überall haben. Das erste Mal, dass ich, es gibt ein wunderbares Buch, Die Kunst eines spanischen Gitarrenbauers.
Mhm.
Das ist wirklich gut.
Mhm.
Das ist ein bisschen speziell und das ist wirklich urspanisch und von einem deutschen Professor übersetzt, den ich auch sehr, sehr schätze. Mit ein paar echt lustigen Übersetzungsfehlern auch drin. Aber da beschreibt er wirklich auf anderthalb Seiten, so A5 oder was ist das Format, wie man ein Fugensparen für eine Bodenfuge macht.
Mhm.
Und das beschreibt er. Da ist kein Foto, keine Skizze oder sowas bei.
Erzählt, ja.
Und was dabei rauskommen soll, ist im Prinzip ein Fischgrat, eine Fischgratfuge.
Ja.
Und er beschreibt aber die ganzen. Und da habe ich wirklich das erste Mal, ich habe das gelesen und habe gedacht, was will der denn von
mir? Ja, genau. Was? Ja.
Ne, so, und dann machst du 45 Grad den Schnitt so und dann drehst du das in die Richtung um und dann machst du den Schnitt. Und ich habe nur gedacht, Alter, was willst du?
Ja, genau.
Was, ja. So, ein Bild sagt immer mehr als 1000 Worte. Ne? Und wenn du wirklich jemanden hast, der dir auch ein bisschen Knowledge vermittelt, ne? Oder wo du auf gut Deutsch fragen kannst, ne? Wo ich damals gesagt habe, so, als du mich gefragt hast, sag mal, was für ein Biegeeisen soll ich mir kaufen?
Ja, genau.
Und ich habe gesagt, sag mal, vielleicht fragst du mal jemanden, den du kennst, ob du nicht seins benutzen kannst. So, ja, ne? So, ja. Natürlich. Ne? So, ja. Natürlich ist das auch eine Zeitsache. Klar. Ne? Und wo ich dann auch immer denke, okay, ne, wenn ich halt sehe, dass jemand brennt, ne, so der kleine Joshua mit 5, ne, der weiß, oh, geil, ne, das will ich machen.
Ja.
Ich glaube, das ist Linda Manzer damals auch so gegangen, dass sie irgendwie als Mädel bei irgendeinem Gitarrenbauer aufgeschlagen ist und gedacht hat, so, boah, shit, ne, also das wäre was für mich. Ja, ne? Ne, und was natürlich wirklich so ist, das ist nach wie vor, jeden Tag gehe ich hier mit einem fetten Grinsen rein in die Werkstatt. Ich freue mir einen Ast ab, was ich inzwischen hier an Kram habe, an Werkzeug, an Material, an Formen, an Knowledge auf gut Deutsch einfach auch aufgehäuft habe, für mich persönlich. Wobei man auch nie vergessen darf, das ist immer noch Selbstständigkeit und du bist die Hälfte der Zeit bist du am Organisieren.
Ja.
Also, das weißt du inzwischen auch.
Ja.
Ne, du hast den geilsten Job der Welt und du musst jetzt aber mit deiner Krankenkasse telefonieren.
Was super uncool ist.
So, was nicht wirklich lustig ist, weil man das Ganze auch gerne, wie ich, irgendwie schiebt.
Verstehe ich gar nicht.
Oder dass man halt irgendein Antragsformular wieder von irgendeiner, was weiß ich was, machen muss. Andere Sachen sind dagegen super nett, wenn man irgendwann dann doch bei der Perlmutt-Lieferantenfirma anruft und die Chefin am Telefon hat und erstmal irgendwie eine halbe Stunde quatscht. Und ich glaube, das ist jetzt auch gerade klar geworden, dass wir beide auch wirklich so diesen Kommunikationsstau, den wir in der Werkstatt haben, da wir nun mal doch den ganzen, oder zumindest einen großen Teil des Tages alleine sind, der Erste, der durch die Tür reinkommt, wird erstmal hemmungslos zugetextet.
Ja,
kennst du auch.
Ja, klar. Wenn die richtige Person da steht, dann habe ich noch ein bisschen Bock und dann wird es zum Abend hin immer weniger und weniger und weniger, weil dann gucke ich auf die Uhr und merke, okay, ich muss jetzt noch weitermachen.
Und? Guckst du gerade auf die Uhr?
Nein, wir haben ja schon die 2 Stunden jetzt gleich.
Nein.
Klar, natürlich.
Schneidest du noch?
Nein, das ist mir leider umgestellt.
Oh shit.
Wir sind jetzt schon quasi in der Abmoderation mehr oder weniger.
Okay.
Das ist, hört sich immer so doof an, aber ich versuche immer so die. In der Regel die magischen 2 Stunden, das ist so die Crunch-Time für Podcast.
Okay.
Ohne dass ich abwägen möchte.
Die Crunch-Time?
Crunch-Time heißt ja dann eigentlich, dass jetzt noch, es geht mal weiter. Oh. Ich habe mich mit einem mal verquatscht, da waren es fast 3 Stunden und 3 Stunden ist schon manchmal sportlich. Mhm. Und ich merke dann, man verquatscht sich ja dann so und am Ende ist ja Podcast immer eine Momentaufnahme. Mhm. Aber ich versuche immer so die guten 2 Stunden. Das ist ja so, genau. Ohne dass ich dich abwägen möchte. Aber dann irgendwann ist dann so, ich werde, also. Du weißt, wir können unendlich
waschen. Also muss ich mir jetzt ein geistreiches Schlusswort
ausdenken? Ja, musst du dir. Genau. Also noch für die Leute da draußen, dass du dir noch vielleicht mit auf den Weg gibst, wenn sie Gitarrenbauer werden wollen, was zu machen sollen.
Ich dachte eher sowas wie, Theorbenspieler sind sexy.
Ist das so?
Ja.
Ja? Okay.
Also egal, ob Männer,
Frauen... Oder Frauen, ist... Ich meine, die Leute gucken sich halt an. Also die werden auf jeden Fall aus der Folge mit viel Wissen...
Ja, shit, vor allem muss ich jetzt irgendwie vernünftig meine Theorbe fotografieren und die auf die Homepage stellen.
Ja, dringend, also wirklich. Also, ne, und nein, also ich sage jetzt mal erstmal, wenn ihr ein geiles Instrument haben wollt, egal in welche Richtung er erstmal geht, kann man ja schon fast sagen. So, ne? Also was
zur Seite angeht. Ich kriege inzwischen alles zum Klingen.
Ja, so, dann ist Thorsten euer Mann.
Danke.
Aus, das ist so. Und...
ich freue mir einen Ast ab über jeden Typen, der hier vorbeikommt und sagt, hast du mal was da, was kann ich mal anspielen, gerne mit Termin oder sowas. Und wenn daraus dann irgendwann ein Auftrag werden sollte, egal in welche Richtung, erst recht, danke.
Wirklich, macht es und natürlich bitte mit Ankündigungen, sage ich aber auch den Leuten, die ich immer zu dir schicke, sage ich immer, ruf den Mann bitte vorher an oder schreib bitte.
E-Mail ist
besser. Genau. Ja. Oder eine E-Mail, sage ich auch. Ich sage so, wenn er nicht reingeht, schreib eine Mail, nicht unangekündigt.
Mach das. Weil ich stehe auch mal an der Bandsäge, ich stehe in der Lackierkabine, ich habe die Pfoten im Leimtopf und ich hatte mal so eine Telefonansage auch, dass ich gerade beschäftigt bin mit Gitarren zusammenbauen sorry.
Die Leute.
Nee, das überhören die nicht. Das kann teilweise schon mal als unfreundlich aufgefasst werden. Ich bin gerade so beschäftigt, du bist nicht wichtig genug, ist so rübergekommen. Wobei ich das echt schon irgendwie anders und netter formuliert hatte. zumindest hatte ich es versucht. Und irgendwann hat mir einer das mal gesagt und ich dachte so, okay, wenn es einen gibt, dann gibt es da vielleicht noch andere. Und
ja,
habe
ich
das
wieder geändert. Ja, okay, aber, ja, aber ich habe da bei mir auch. Ich sage gerade, ich habe keine Zeit. Und,
also schnellstmöglich zurückrufen, das heißt dann aber auch irgendwie, das kann auch am nächsten Morgen dann sein oder am nächsten Abend. Also je nachdem,
ist auch,
genau, ob dir mal wieder einer in die Karre fährt in Rüttenscheid oder wo, ne, also was gerade passiert. So.
Exakt. Ne? So, nein, wie gesagt, schreibt dem Thorsten eine Mail und ich verlinke ja eben, wie gesagt, pack deine Werkstatt in die Shownotes und du schickst mir bitte noch ein paar Fotos noch von, also eins, zwei von dir, aber auf jeden Fall irgendwas, was du so hier, du hast ja was.
Das krieg ich.
Das packe ich da rein. Ey, dann bedanke ich mich, Thorsten.
Danke, danke.
Danke für den schönen Abend, für das tolle Gespräch und an die Leute da draußen, wir hören uns, weiß ich nicht, in 1, 2, 3, 4, 5, 6, nein, dieses Jahr gibt es noch vielleicht 2, 3 Folgen. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag, viel Spaß damit und ja, macht's gut. Ciao.
Ciao.
Dieser Guitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.